Liebe Freundinnen und Freunde der Fotografie, Sie hören eine weitere Episode meines Podcasts. Mein Name ist Michael Birnbacher und ich bin Leica M-Enthusiast und Fototrainer. Mehr über mich finden Sie auf meiner Homepage www.birnbacher.com. Die heutige Episode ist ein Mitschnitt aus einem Galeriegespräch in der Leica Galerie Nürnberg vom 27. September 2019. Derzeit, das bedeutet vom 19. Juli bis 19. Oktober, findet die Ausstellung Cuba Inside von Volker Figueredo Feliz statt. In Zukunft wird es zu jeder Ausstellung ein Galeriegespräch mit dem Künstler geben, entweder als Vortrag oder als kurzes Interview bzw. Gespräch mit dem ausstellenden Fotografen. Über meinen Newsletter oder den Newsletter des Leica Store Nürnberg werden Sie über die kommenden Termine informiert. Bevor ich nun zum Mitschnitt des Vortrags komme, ein kurzer Hinweis. Wie Sie bereits wissen, habe ich ein Kamerahandbuch für die Leica M10 geschrieben. Ziel ist es, Leica M-Anfängern meine Kamera näher zu bringen. Wenn Sie das Buch für 34,90 im Leica Store Nürnberg kaufen, so bekommen Sie einen 20% Gutschein auf die von mir gehaltenen Leica M-Workshops im Leica Store Nürnberg. Der nächste Grundlagenworkshop ist übrigens am 23. November, gefolgt von einem Praxisworkshop zum Thema Fokussieren mit Leica M am 30. November. Weitere Inhalte werden gerade geplant. Die kommenden Termine finden Sie auf meiner Homepage im Abschnitt Leica M Fotokurse. Die Links finden Sie im Textbereich, dem sogenannten Shownotes der heutigen Episode. Aber nun zum Mitschnitt des Galeriegesprächs mit Volker Figueredo Feliz. Vielen Dank, dass Sie auch heute wieder meine Folge hören, beziehungsweise ich würde mich über einen Kommentar freuen und wenn Sie meinen Podcast abonnieren. Und damit, glaube ich, übergebe ich dir das Wort. Viel Spaß.
Okay, vielen Dank.
Unterhalt das Publikum.
Ja, auch von mir guten Abend. Vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind. Und vielen Dank auch meine Frau und unsere Tochter, dass Sie mich begleitet haben auf den 5 Stunden heute auf der Fahrt durch die Staus hierher. Es wird oft die Frage gestellt, wann sind wir da? Und da habe ich immer gesagt, na, 20 Minuten, mehrmals. Aber dann waren wir irgendwann mal da. So, also ich möchte Ihnen etwas darüber erzählen, wie die Fotos entstanden sind. Aber es gehört auch etwas Hintergrundinformation dazu, wie es in Kuba überhaupt so ist und warum so ist, wie es ist, weil alles werden Sie nicht erfahren. Ich werde auch nicht alles erzählen können, weil ich nicht alles weiß. Aber so einige Informationen habe ich schon, die wahrscheinlich wichtig sind für Sie, was ich denke, das ist wichtig für Sie, dass Sie das mit nach Hause nehmen. So, Kuba Inside, was erwartet Sie heute Abend? Also nächstes Mal ein wenig Politik vorab. Von der Revolution zur Resignation, so habe ich das mal genannt. Also die Leute waren ja sehr, ganz Kuba war für die Revolution damals 59. Wie gesagt, auf die Vorgeschichte und alles will ich jetzt gar nicht eingehen, das führt einfach zu weit. Nur mittlerweile ist eine andere Situation eingetreten. Die Jugend glaubt auch eigentlich nicht mehr dran. Ich habe es Resignation genannt und habe dann auch hier noch ein Foto, das hier rechts jetzt ist, da zeige ich nachher noch in groß. Dann das US-Embargo, was von den Kubanern die Blockade genannt wird, Bloqueo, und die Folgen für das heutige Kuba. Das Bild haben Sie gerade eben klein gesehen, dieses große, das ist Lazaro, der vergessene Wachmann. Den Titel habe ich dem Bild gegeben, als ich verstanden habe, was das eigentlich bedeutet. Also, was ich da gefunden habe. Ich bin ja damals viel durch Havanna gelaufen, jeden Tag, manchmal 14 Kilometer. Ich möchte behaupten, damals kannte ich jede Straße, jede Ecke. Und hier den Lazaro, den habe ich entdeckt hier und habe gedacht, das ist so irgendwie eine Fabrik oder irgend so ein Labor, was der da bewacht. Aber es hat sich dann herausgestellt, dass der Lazaro, der hat 3 Kollegen, die schaffen alle im 8-Schicht-Betrieb. Und die bewachen dieses Büro. Da bewachen eigentlich gar nichts. Die gehen zur Arbeit und sitzen dann hier. Hinten an der Wand ist Camilo Cienfuegos, also einer der Revolutionäre, der damals dabei war, wird heute noch immer vom Volk verehrt. Die Kinder, Schulkinder bringen Anfang Oktober weiße Blumen ins Meer, weil er auf einem Flug mit der Cessna in Kuba nach der Revolution verschwand und keiner weiß, wo er ist. Also er wird verehrt, der Camilo Cienfuegos. Und drunter, das ist ein Ventilator aus der Zeit vor Batista. Und von innen links, das ist ein Schreibtisch. Ja, und das wird bewacht halt. Und dahinter steht der Putzeimer und Putzutensilien. Und das wird bewacht im Dreischichtbetrieb. Was ich damit sagen will, die Leute, viele haben Arbeit, wie wir das vielleicht noch kennen aus dem Kommunismus. Aber es ist halt keine Produktivität, aber sie werden gebraucht. Die gehen zur Arbeit, nehmen das Esselkännchen mit und abends gehen sie wieder heim und freuen sich, wenn die Ablösung kommt abends oder morgens. Bitte, werden auch bezahlt. Ja, bezahlen ist ein anderes Thema, kommen wir gleich dazu. Aber die werden auch bezahlt, klar. Ein wenig Politik vorab, habe ich ja gesagt. Also Fidel Castro starb 2016. Nach der Revolution im Jahr 59 gab es Enteignungen in der Landwirtschaft. Das hatte zur Konsequenz weniger Feldfrüchte, weniger Tierbestände. Er hat ein Rationalisierungssystem eingeführt. Gab 13.000 Bodegas, wo die Kubaner gegen kleines Geld Grundnahrungsmittel kaufen können, Reis, Bohnen, alles Mögliche. Ja. Öl, wenn es gibt. Keine Investitionen, wenig Motivation, das merkt man halt, wenn man dann da hinkommt, immer wieder Lethargie. Seit Ende der 90er Jahre Unterstützung aus drei verschiedenen Quellen. Venezuela, also Kuba schickt Fachkräfte. Fachkräfte heißt Ärzte, Mediziner, Krankenschwestern, aber auch Militär gegen Öl. Was jetzt natürlich wieder zur Debatte steht durch die neuen Maßnahmen von Donald Trump. Die chinesische Regierung unterstützt und westliche Kreditgeber auch. So, 2017, das habe ich aus dem Internet, ich wusste das vorher auch nicht, also Kuba hat exportiert für 2 Milliarden und importiert für 9 Milliarden. Also da gibt es eine Lücke, wir haben keine Reserven und auch der Verkauf von medizinischem Personal, was vorher stattfand, in die ganze Welt. Also Kuba war berühmt, Ärzte in die ganze Welt zu schicken. Auch das wurde reduziert. Wie gesagt, Venezuela, Stichwort Brasilien, hatte 20.000 Mediziner oder medizinische Helfer. Kommen wir nachher noch dazu. Und die Amerikaner, das ist jetzt ganz neu, also die Brüder und Schwestern der Kubaner in Miami, Florida, wo auch immer die wohnen, dürfen jetzt nur noch $1.000 pro Monat schicken. Vorher war das unbegrenzt. Und da hat natürlich ging es denen natürlich besser als jetzt durch diese Maßnahmen. So, der Alltag auf Kuba, das nächsten Satz vielleicht oder den übernächsten mal ganz deutlich lesen oder bewusst lesen. Der Durchschnittslohn ist im staatlichen Sektor in den letzten 3 Jahren um gut 70% gestiegen. Das ist natürlich Wahnsinn. Also statt $19 im Monat kriegen die heute 30. So, und dazu, ein Rentner hat etwa $7 im Monat und dazu gibt es die Libretta, also ein Rentner hat $7 im Monat, mehr oder weniger, also der muss nebenbei noch irgendwas tun. Und die machen auch alle irgendwas, Flaschen sammeln, was auch immer. Also ich wollte nicht sagen wie bei uns, aber ja. Korruption ist ein Thema, Schwarzmarkt liefert alles, was benötigt wird. Wenn jemand ein iPhone will, bestellt er das beim Flughafenmitarbeiter. Es gibt lange Schlangen vor den Geschäften, Banken, Behörden. Seit in Brasilien Bolsonaro an der Macht ist, gibt es kaum mehr Mehl. Also es gibt Schlangen vor den Bäckereien. Anstatt Öl wird Schweinefett genommen. Die Kubaner wissen sich zu helfen. Jetzt noch was zur Währung. Das war jetzt das Politische. Da haben wir jetzt, gehen wir nicht näher drauf ein. Kuba hat 2 Währungen, den Peso Cubano und den Peso Convertible. Der Peso Convertible ist für die Touristen. Der Wert ist etwa $1. Und ein Peso Cubano, also ich brauche 25 Peso Cubanos, um ein Peso Convertible kaufen zu können. 25 mal Mehrwert ist $1, wenn man so will. So, und jetzt habe ich hier noch was mitgebracht. Da muss ich aufpassen, dass es wieder zurückkommt. Ich lasse mal durchgehen. Das ist ein Geldschein mit dem Che Guevara. Also das ist das sind 3 Pesos Cubanos. Wenn ich jetzt ein Peso Convertible, also den hier, teile durch 25, dann habe ich einen Peso Cubano und dann nehme ich den mal 3, den hier, habe ich den Wert, das sind 12 Cent. Nur mal, dass man so Beziehung bekommt. So, jetzt, der Fidel Castro ist ja gestorben, der Nachfolger war dann sein Bruder Raul Castro, der ist mittlerweile 88 Und seit 2018, seit 19. April 2018, ist der Miguel Díaz-Canel der Präsident des Staats- und Ministerrats Kuba. Aber eigentlich ist der Raúl Castro immer noch der die Fäden zieht. Es gibt keine oppositionelle Strömung im Land. Kuba war ein wichtiges Land als es den Warschauer Pakt noch gab, also während des Kalten Krieges. Und heute hält Kuba weltweit Kontakte zu kommunistischen Parteien, also ein Hans Motrow zum Beispiel, den vielleicht keiner mehr kennt hier oder wenige, der wird da wie ein Staatsgast empfangen, wenn der kommt. Ne? Ich war drüben, als die Öffnung war von den Amis, also der Barack Obama ist bei uns 8 Meter vorbeigefahren mit seiner Entourage. Als wir in Havanna waren, hat geregnet und danach haben die verhandelt im Hotel Saratoga, also die Amerikaner und die Kubaner. Und im Hafen lag ein russisches Abhörschiff. Warum weiß ich das? Weil ich es gesehen habe, ich habe es fotografiert, nicht weil ich ein Spion bin, weil ich immer da rumlaufe, ich habe nichts zu tun. Da habe ich die Jungs gefragt vom Militär, ja, die gehören zum Schiff, also sie waren alle so ein bisschen kleine, viel Zähne haben gefehlt. Und dann sage ich, ah, ihr seid die mit den großen Ohren da. Und sage, also lange Rede, kurzer Sinn, die haben die Gespräche im Hotel Saratoga auf Anweisung der Kubaner abgehört. So, und China modernisiert derzeit das kubanische Eisenbahnnetz. Da habe ich jetzt ein paar Folien, die so einen Schnappschuss geben, ganz aktuell, was heute so passiert. Also es gibt eine neue Zugverbindung, Havanna-Holguín, startet im Sommer. Die erste Waggonlieferung aus China ist eingetroffen, also hier links. Also wir kriegen Züge, auch die Schienen werden ersetzt, also alle Schienen, kann man sagen, in Kuba, außer der einen Schienenverbindung nach Mariel zu diesem Freihafen, den ich vorhin schon mal unten erwähnt habe. Das ist alles kaputt und die Züge, man kann sagen, wann kommt der Zug? Ja, vielleicht morgen. Ja, also es funktioniert eigentlich alles nicht. Und hier hofft man jetzt, das Transportproblem etwas zu lösen, indem man eben diese Zugverbindung, gesponsert durch die Chinesen, hier bekommt. Die Frage wird dann gestellt, gerade jetzt kehrt Kuba zurück in die Sonderperiode, also gerade durch diese aktuellen Maßnahmen von der Trump-Regierung, der ja alles zurückgedreht hat, also diese leichte Öffnung von Obama und die Touristen, die kamen und auch diese, also die Kubaner haben erwartet, dass jetzt alles sich so etwas in die positive Richtung entwickelt und das hat ja alles soweit auch funktioniert und wurde ja bestätigt durch den Obama-Besuch. Danach waren die Straßen voller amerikanischer Touristen. Und Mariel ist so ein Freihandelshafen, der durch brasilianische Kredite aufgebaut wurde. Da gibt es jetzt einen Schienenstrang oder gab es seit Jahren schon ganz neu alles. Da funktioniert die Eisenbahn tatsächlich. Und auch ein Yachthafen wurde da angelegt in Erwartung auf die reichen Amerikaner, die jetzt natürlich alle nicht kommen. So, und jetzt gilt es wieder, Transport ist ein Problem. Diese Camelios, also diese Lastwagenbusse hier, die habe ich eigentlich vor 10 Jahren zum letzten Mal gesehen. In den letzten Jahren waren die verschwunden. Also, aber es soll eigentlich deutlich machen, dass hier ein Transportproblem jetzt natürlich auch ist. Soll ich jetzt erzählen, dass wir ein Auto gekauft haben? Vor Jahren in der Hoffnung, dass es gebraucht wird. Wahrscheinlich ist es so, aber das war nicht aus Geldgier, sondern weil einfach aus einer Laune heraus habe ich einen Chevrolet Bel Air gekauft, der 56 Jahre ist. Entschuldigung, 65, also so alt wie ich. Ja, jünger. Mit einem Dieselmotor, Toyota Diesel. Und der fährt jetzt als Taxi. Ein Freund von uns, der fährt den. Und ich habe dann, wenn ich rüberkomme, kein Transportproblem. Also jetzt im Oktober gehe ich rüber, nur mal nebenbei. Transport ist immer so eine Sache. Wie kommst du in die Stadt, wenn du außerhalb wohnst? Ich muss ja immer ein bisschen schauen, dass es finanziell nicht so teuer ist. In der Stadt kostet so $40 am Tag. Außerhalb haben wir eine Wohnung in Playa, die kostet 20 bis 30. Nur da muss man in die Stadt kommen. So, jetzt wie kommst du in die Stadt? Normalerweise mit diesem Taxi Colectivo, also die Machina. Da sitzen dann 5 Kubaner drin und kommt immer noch einer dazu. Da heißt es noch ein bisschen rüberrücken, kommt noch einer. Nur jetzt haben wir halt ein Auto und dann wird uns der Latschi, wird mich dann hoffentlich alles abholen und wieder heimbringen. Also das Thema ist dann mal vom Tisch. So, wie ich vorhin gerade erwähnt habe, die USA schränken die Geldsendungen nach Kuba weiter ein. Bis $1,000 sind nur noch erlaubt. Dann gibt es natürlich so kleine Geschichten, auch aktuell vom September hier. Ermittler gehen gegen Benzindiebstahlring in Havanna vor. Also Schwarzmarkt ist ein ganz heißes Thema. Ohne Schwarzmarkt würde das Land überhaupt nicht funktionieren. Also diese Schattenwirtschaft hält eigentlich das Ganze noch am Laufen. Und dann wird halt ab und zu auch mal einer erwischt, der von der Arbeit von mir aus Kanister Benzin mitnimmt und auf dem Balkon zu Hause das Fass voll macht und der Nachbar, der Taxifahrer ist, also nicht unserer, der kommt dann und zäppelt da halt. Ne? Wie das früher gemacht haben im Heizöl. Michel, weißt du noch? So, auch hier Spenden. Also 110 neue Müllautos, 100 sind von Japan gespendet worden. Ganz aktuell, das ist vom September jetzt auch, und 10 aus Österreich. Ich weiß nicht, ob es hier steht, das habe ich so nachgeforscht oder irgendwann mal gelesen halt auch. Ne? So, die EU will engere Beziehungen zu Kuba, auch aktuell. Das Problem ist nur, die EU hat ja keine Strategie. Die muss ja machen, was der große Bruder vorgibt. Also sie gehen da mal rüber und trinken Kaffee, aber das war's dann auch. Ja? Also von EU oder Deutschland kommt da nichts. Kuba auf Sparflamme, also die Transport funktioniert offenbar entgegen den Voraussagungen trotzdem immer noch. So wie ich jetzt hier gelesen habe, das ist wie gesagt 23. September, ist gar nicht so alt. Es ist natürlich ein Problem, die Leute stehen noch länger Schlange, müssen noch länger warten. Aber es ist doch nicht so schlimm offenbar, wie man vermutet hat. So, jetzt ganz neu auch wieder vom 26. September, wenn es nicht der 28. sogar ist, weiß ich nicht. 25, Entschuldigung. Die USA sanktionieren weitere Reedereien und China hilft mit Millionenschenkungen. Also Sie merken schon, dass China hier hinten dran ist, dass das nicht alles so einfach läuft, wie sich die amerikanischen Falken das vorstellen. Der Hintergrund ist ja, dass Venezuela, vorhin habe ich es angedeutet, Öl liefert im Gegenzug gegen Hilfe aus Kuba, was immer das ist. Das ist vielleicht auch Geheimpolizei, die Maduro schützt. Also wenn Venezuela, wenn die den Ölhahn zudrehen, ist meine Formulierung, gehen in Havanna die Lichter aus. Das ist so. Also, und die Chinesen, die versuchen das natürlich zusammen mit den Russen lautlos alles am Leben zu erhalten. Weil die haben da investiert. Und nachher werden sie sehen, dass da Verbindungen geben könnte in Zukunft, wenn man ein bisschen aufpasst, was da passiert. Wirtschaftskrieg, USA-China, China ein Fuß in Kuba, kauft vielleicht den Hafen in Cienfuegos, was den Amis nicht gefallen wird. Also ich bin kein Prophet, aber China, die werden sich schon irgendwas einfallen lassen, das will ich damit sagen. So, Kuba und die USA noch ganz kurz, dann sind wir durch mit der Politik. Hinterhof der USA, Castro enteignet die amerikanischen Firmen. Darauf kommt das Embargo, um dem kubanischen Volk zur Demokratie zu verhelfen, wie es offiziell heißt, in der Realität jedoch, um das Castro-Regime zu stürzen. Castro ist Weltmeister im Überleben. Das ist im Guinness-Buch der Weltrekorde aufgeführt. 638 Mordanschläge haben es nicht gepackt bis jetzt. Hier hat er eine Anzeige. Dann kam der Obama und der Raul Castro, die haben sich... Also hier, der Moment, den kenne ich noch vom Fernseher, der Obama, wie er halt so ist, der wollte den Raul umarmen und der Raul hat ihn abgewehrt. Also das wollte er nicht haben. Ne? Also deshalb, das muss man richtig interpretieren, das Bild jetzt. Ne? So weit geht die Liebe doch nicht. So, jetzt Eiszeit in der Karibik, Maduro oder Guaido, Kuba liefert medizinische Fachkräfte gegen Öl. Dann der Bolsonaro kam ja dann und hat die Wirtschaftsbeziehungen zu Kuba eingestellt. 20.000 Ärzte wurden abgezogen. Marielle habe ich schon erwähnt, der Yachthafen. Der Trump nimmt alles wieder zurück und die Sanktionen gegen Kuba werden verschärft. Es kommen keine Kreuzfahrtschiffe mehr an. Knappheit überall und wieder Schlange stehen. So, das war soweit ein kurzer Überblick, ein paar Hintergrundinformationen. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, wie ich in Havanna zur Leica M fand. Schönes Foto, oder? Also ich liebe ja die M9P hier, also muss ich schon sagen. Ich habe sie leider verkauft, aber mein Herz hängt an ihr, vor allem mit dem Summicron. Also ich kam, ja vielleicht fangen wir mal hier an. Wie entwickelt sich ein Hobbyfotograf? Wie war es bei mir? Also stellen Sie sich vor, Sie besitzen eine Leica M für 12.000 Euro. Was fotografieren Sie? Blumen oder Tiere, Landschaften? Meine Devise ist, die besten Landschaftsfotos sind schon alle gemacht. Fotografiert man Gebäude? Was macht man mit so einer Kamera? Und Menschen, außer Familienfotos natürlich. So. Was bedeutet Street Photography in Deutschland oder anderen europäischen Ländern? Was sagt denn Ihr Anwalt dazu? Asien. Ich war jetzt gerade in Südkorea. Das darf ich gerade nebenbei erwähnen, für diejenigen, die mich nicht verfolgen. Also ich wurde eingeladen von einem Geschäftsmann, der mich kennt, der meine Fotos liebt, der mein Leben liebt, hat mir sein Freund gesagt. Also er beneidet mich im positiven Sinne. Ich wusste das nicht. Das merkt man ja nicht. Wer soll es wissen? Also ich habe den Kim getroffen. Nee, er hat mich suchen lassen vor 3 Jahren. Und dann sind wir gekommen ins Hotel Ambus Mundus, dieser Maida und ich. Und da war der Kim, seine Frau, ein Übersetzer, der Koreanisch sprach, als kubanischer Übersetzer. Ein Kubaner, der Koreanisch sprach. Warum? Weil er in Nordkorea gedient hat. In Nordkorea. Also er konnte Koreanisch. Und der hat dann Fotos gemacht von uns und war ganz stolz, sprach kein Deutsch. Heute immer Deutsch sowieso nicht, kein Englisch, kein Spanisch. Also wir konnten uns nur über diesen Übersetzer unterhalten. So, war eine tolle Zeit, Ambus Mundus. Und alles war okay. Und irgendwann später, im Dezember letzten Jahres, laufe ich durch Centro Havana, steht der Kim wieder vor mir mit seiner Frau. Jeder behängt mit 2 Leica M's. Also die Frau 2, er 2. Und der Kim und der Charlie, der Übersetzer, den ich damals noch nicht kannte, erst kennengelernt habe im Dezember, der stand nebendran und sagte, was macht denn ihr? Ja, Kuba, wir lieben Kuba und so. Lange Rede, kurzer Sinn. Hat mir dann der Charlie erzählt, der Übersetzer, der Englisch kannte oder immer noch kann, ja, der Kim wird mich einladen nach Südkorea. Ich bräuchte nichts zu bezahlen, außer den Flug. Oh, wunderbar, toll. Und dann bin ich wieder heimgeflogen. Habe ich dann, schreibst du mal an, wie das gemeint war. Dann habe ich ihn angeschrieben. Wie war das denn gemeint hier, dieses Angebot? Ja, das ist wirklich so. Er soll nach Südkorea kommen. Er zeigt dir sein Land. Ich wäre nie nach Korea. Ich war mal in Nepal gewesen. Es war toll, so eine Trekkingtour. Aber so nach asiatische Länder zieht es mich nicht so. Ich bin ja Fotograf jetzt heute. Also ich will ja nicht nur Landschaften fotografieren, sondern Menschen. Also ich wäre nie auf die Idee gekommen dahin. Lange Rede, kurzer Sinn. Er hat mich eingeladen, nochmal betont. Und ich bin jetzt vor 3 Wochen bin ich nach Seoul geflogen und war dann 2 Wochen beim Kim und seiner Familie. Und natürlich auch als Fotograf. Und hat der Charlie gleich gesagt, ich habe es ja falsch geschrieben, vielleicht merkt das, da ist ein Fehler, ein Foto, das habe ich halt früh noch schnell gemacht. Ich glaube, da hatte ich noch kein Frühstück. Also, people dislike to get photographed. Und so sind auch die meisten Bilder in Seoul. Also, diese steinernen Gesichter, wenn man versucht, näher zu kommen, es ist einfach, man kommt einfach schwer ran. Also, gute Fotos, wo man die Seele sieht, wie ich sie von Kuba kenne, das kannst du hier nicht machen. Du kannst Märkte fotografieren und Tintefisch und alles, alles wunderbar. Aber so richtig, das an die Menschen ist sehr schwer ranzukommen. So, für mich ohne Gesichter ist nicht wirklich prickelnd. Auch hier das Beispiel, das ich unten schon erzählt habe. Ich war mal in Marokko vor einigen Jahren. Alles bunt, tolle Farben. Da gibt es also Berge mit Gewürze in allen Farben und des Atlasgebirges. Und viele Leute, aber nur von hinten. War toll, einmal. Nie mehr. Ist nicht mein Ding. Ich habe über die Schüssel geschaut, was ich kann und wo ich die Leidenschaft entwickle. Und das ist nicht da. So, in Havanna, jetzt kommt genau das Gegenteil von dem, was ich erzählt habe. Also die Kubaner, die meisten Kubaner, die lieben es, wenn sie posieren können und wenn sie fotografiert werden. Also es ist genau das Gegenteil, was wir hier erleben oder was man so meistens so erlebt. Ich will nicht verallgemeinern. Und manchmal, die wollen das Bild noch nicht mal sehen. Die wollen nur die Ehre haben, dass sie fotografiert werden. Ich wurde angesprochen, weil ich noch in Baracoa, Familie, Vater, Mutter, Tochter. Ich laufe da mit meiner Kamera und dann fragt er, ob ich die nicht fotografieren würde. Da sage ich, klar, stell dich mal dahin. So ein bisschen hinten dran noch so kubanische Fahne. Also es war keine Fahne, die war als Holzbretter angemalt, als kubanische Flagge. Und da habe ich die fotografiert und haben sich bedankt, sind weiter. Die wollen das gar nicht sehen. Die haben auch nicht gesagt, ich hätte gerne Abzug. Hier ist meine E-Mail-Adresse oder so. Die wollen einfach nur die Ehre zuteil werden lassen, dass man sie beachtet oder dass man sie fotografiert. Also ganz andere Geschichte. Manchmal fragen sie auch nach einem Papierabzug. Ich habe es hier jetzt geschrieben und drunter, den sie in der Vergangenheit nie bekommen hatten. Also die Touristen kommen, machen Fotos von einem Musiker am Malecon. Und dann werden sie gefragt, ja, krieg ich ein Bild? Ja, kriegst du ein Bild? Aber das kommt ja nie an oder ganz, ganz selten. Natürlich gibt es auch Kubaner, die Papierbild mal haben, aber in den wenigsten Fällen. Und ich habe mir dann vor 3 Jahren die Leica sofort gekauft, so meiner Leica, um dieses Problem zu lösen. Da habe ich eine Kamera, kann ein Bild machen und auch eins mit der M und dann sind alle happy. Ja, in Havanna verlangen die Menschen manchmal Geld. Frag mal vorher, um ein Foto zu machen zu dürfen. Das ist immer so eine Gefühlssache. Wie ist die Situation? Wenn man fragt, dann wird das Bild ja schon künstlich. Also es muss jeder selbst wissen. Fragt er vorher und kriegt dann ein Passbild mehr oder weniger und ist halt so. Manchmal gebe ich auch Geld oder habe ich Geld gegeben, aber jetzt nicht manchmal auch schon mal Dollar, wo ich gesagt habe, komm, wenn die Atmosphäre so war, da habe ich auch mal Dollar bezahlt oder mal 2 oder auch mal 3. Ja? Also ich bin da nicht knausrig. Es kommt immer auf die Stimmung an. Wenn die Stimmung gut war und ich denke, dass es nicht nur das Bild ist gut oder das Ergebnis, sondern überhaupt, und dann helfe ich den Menschen. Also unter diesem Aspekt sehe ich das dann, wenn ich Geld gebe. Also nicht das Bild zu bezahlen, sondern um den Menschen zu helfen, weil dann haben die auch, dann wissen die auch warum. Ja? Also es geht hier um Ehre halt. Ja, deshalb meine Empfehlung, wenn Sie mal nach Kuba kommen, geben Sie sich als Fotograf zu erkennen. Also nicht mit dem Tele so um die Ecke so, oder mit so, da gab es früher mal so Tele mit einem Spiegel eingebaut. Gibt es die noch? Also sowas würde ich da nicht machen. Ich würde da schon versuchen, nahe zu kommen, das eine oder andere Wort Spanisch zu reden. Und eigentlich braucht man nur zwei Worte, da kommen wir gleich dazu. Spanisch, um da näher zu kommen. Also geben Sie sich als Fotograf zu erkennen, früher oder später, werden Sie Teil des Geschehens. Das sind ja eigentlich alles diese Rezepte, die man in jedem Street-Photography-Buch nachlesen kann. Also werden Sie Teil der Straße. Ist ja nicht von mir, aber ich mache das halt darüber. Ich lebe da oder wenn ich da war eine längere Zeit und habe die Kamera halt dabei. So. Und dann warten, bis sich eine Geschichte entwickelt. Und hier ist es, in Havanna ist es halt wirklich so, wenn sie links ein Foto verpasst haben, weil sie merken, ich komme ein bisschen zu spät, dann tut sich rechts was auf. Also sie müssen eigentlich nur mal Luft holen, dann geht das Leben schon weiter drüber. Das Leben findet in der Straße statt. Ja, und dann eine kleine Kamera, also wie eine Leica M, ist natürlich besser als digitales Monster, also mit einem Objektiv. Also die SL, die hatte ich auch mal gehabt. Das ist nicht mein Ding. Für das, was ich mache, da passt eine M, passt da besser. Oder auch eine Q, jetzt habe ich die Q. Für manche Dinge ist die Q für mich geeigneter, wenn es um Schärfe geht vor allem. Aber wie gesagt, eine kleine Kamera ist für das, was ich mache, hier geeigneter als eine große SL. Ja, dann habe ich ein paar Theorien aufgestellt. Das gilt natürlich nur für mich. Ob das bei Ihnen auch ist, das müssen Sie entscheiden. Also ich sage, da wo die Komfortzone endet, fängt das echte Bild erst an. Also ich habe gelernt, als wie ich zur Leica M kam, ich muss die ganzen Teleobjektive das Leben ja so erleichtern. Also man kann dann über 20 Meter die Musiker fotografieren, mehr mit Teleobjektiv. Das geht alles und die sind da auch richtig belichtet und es ist alles wunderbar. Nur denen fehlt halt alles, um ein gutes Bild zu sein. Also man muss dann wirklich über die Straße gehen, in dieser Situation, muss zu diesen Musikern hin und eben das machen, was ich vorhin erzählt habe. Also Teil der Szene werden oder vielleicht sogar, wenn sich keine Geschichte entwickelt, selbst eine Geschichte initiieren, indem man Visitenkarte austeilt, indem man fragt, ob sie Bier haben wollen. Das wollen die immer oder so. Also man ist immer dann gleich willkommen und ist immer im Geschehen drin, auch wenn man wenig Spanisch spricht. Es ist so. Spanisch hilft natürlich, ist klar. Ich habe Spanisch auch nur in der Straße gelernt, in diesen 5 Jahren, wo ich drüben gelebt habe. Ich war nie in der Schule, Spanischschule. Ich könnte gar nicht schreiben, also wenige Sachen. Alles nur, und die sagen, die Kubaner sind ja sehr höflich, die sagen, ich werde gutes Spanisch sprechen. Das ist alles eine Lüge. Ich kann die Herzen öffnen und meine Witze kommen an, weil die erwarten das nicht, dass ich als Extranjero so einen Witz mache, den eigentlich nur die Kubaner machen. Ja, und dann hat man schon, Also ich sage immer, ich öffne die Türen und die Somaida, wenn ich die dabei habe, die öffnet dann die Seele noch. Also in der Kombination hat es oft auch, wir kommen überall hin. Wir kommen überall hin und das sind unheimlich gute Leute, die meisten jedenfalls. Wobei man in Havanna natürlich ein bisschen differenzieren muss, die sind natürlich versaut durch den Tourismus. Also die erwarten dann immer, dass ein paar Brosamen abfallen. Also wenn die meisten Kubaner sprechen kein Englisch und das Englisch, das sie sprechen, das könnte zum Beispiel lauten, where are you from? So, in Havanna wollen sie nicht wissen, wo die herkommt. Die wollen sagen, kannst du mir jetzt mal noch ein Bier bezahlen? Wenn sie gefragt werden in Bayamo, where are you from? Die wollen es wirklich wissen, die sind interessiert. Also das sind die Unterschiede, die man da wissen sollte. Havanna und der Rest der Welt ist unterschiedlich. Ja, Weg vom Kuba-Klischee. Ich habe ja eine kubanische Vorgeschichte. Nur irgendwann habe ich gedacht, also ich habe jetzt alle Autos fotografiert. Ich habe sie alle fotografiert. Was soll ich jetzt noch hier, ne? Nur dann, jetzt lebe ich ja drüber. Also das war jetzt vor genau 5 Jahren. Was machst du da gerade den ganzen Tag, ne? Und dann bin ich immer mit meiner Kameraausrüstung, das war eine Canon Mark III, 5D Mark III. Und das war die richtige Kamera mit 2 Objektiven, also so ein Supertele und ein Weitwinkel-Zoom, was man halt so hat, so eine Tasche mit allem drin. Also das hatte ich immer dabei und dann hatte ich die M noch dabei, die für mich so mehr so ein Schmuckstück war. Aber die richtige Kamera war damals meiner Meinung nach natürlich die Canon. Ja. Aber da ich jeden Tag unheimlich viel gelaufen bin, manchmal 14 Kilometer, ich hatte so eine App auf dem Handy, wo man sehen kann, wie viel man läuft, wie viele Stockwerke, waren das manchmal 14 Kilometer in der Hitze. Und da habe ich manchmal die Canon zu Hause gelassen, aber das war mir einfach zu schwer. Und habe dann aber dadurch, dass ich die dann nicht dabei hatte, gemerkt, dass eigentlich die M die richtige Kamera ist. Also das war wirklich bei mir der Weg, über Etappen zur M zu finden. Und heute gibt es also eine M und ein 35er Summicron, mehr brauche ich nicht, um glücklich zu sein. Das ist so. Ich habe zwar schon 28er ausprobiert, Millimeter oder Summilux. Ist alles schön und kann man alles, aber das ist meine Kombination, weil es halt sehr universell ist. Also ein 50er Summilux, was ich auch hatte, warum sage ich hatte, kommen wir gleich dazu, 50er Summilux oder ein Noctilux zum Beispiel. Also 50er Summilux ist bei mir schon Tele. Warum? Weil ich komme ganz nah ran an die Menschen. Ich muss dann zurückgehen mit meiner Kamera, damit ich ein Bild machen kann, weil ich so bin. Ich gehe halt nah ran und das 35er oder 28er ist für mich das Ideal, die ideale Brennweite, weil es auch noch drumherum die Geschichte ein bisschen erzählt. Es wäre dann kein Passfoto nur. Ne? So, also das, wo waren wir jetzt? Ja, also auch amerikanische Oldtimer wollen fotografiert werden. Heute versuche ich das anders zu machen. Es muss schon ein spezielles Bild sein, also spezielle Komposition. Also nur weil Auto schön lackiert ist oder so, das ist zu wenig für mich. Also das sind Postkarten. Das zeige ich euch nachher mal, was ich da meine. So, wie man fremde Menschen in Kuba fotografiert, das habe ich schon so ein bisschen angedeutet. Also sie müssen im Prinzip, oben steht es ja, 2 Worte Spanisch lernen. Das ist gracias und permiso. Gracias können sie in 2 Situationen anwenden. Wenn sie sich bedanken, gracias, wenn sie Bild gemacht haben, oder wenn sie etwas nicht wollen, wenn einer ihnen was andrehen will, was er gar nicht hat, also zum Beispiel Taxi, gracias. Also das sind die beiden Situationen. Und dann permiso, das heißt, darf ich. Also sie bitten um Erlaubnis, ein Bild zum Beispiel machen zu dürfen. Ja, ich kam dann also rüber, jetzt kommen wir wieder zurück. Ich hatte gerade den Faden verloren. Ich merke schon, es hat keiner mehr gemerkt hier. Also ich hatte dann die dicke Canon und hatte alle Autos schon fotografiert, war ich der Meinung, nach 15 Jahren Kuba-Erfahrung oder 10, und lebte ja dann in Havanna. Also ich hatte dann die Somaida, nach 2 Wochen hatte ich meine jetzige Frau kennengelernt, also ich war 2 Wochen in Havanna ohne Rückfahrticket, 2014. 2 Tage vorm Abflug, will ich jetzt nicht genau erzählen, wie es war, ist auch kein Geheimnis, aber habe ich die Somaida, meine jetzige Frau, kennengelernt. So, und dann musste ich wieder zurück. Warum? In Düsseldorf spielte die Rolling Stones und mein Freund Albert Robert wollte dahin mit mir, der hatte Ticket gekauft. Also bin ich wieder zurück und gleich, weil ich hatte ja eine neue Freundin oder überhaupt, dieser Meider, wunderbarer Mensch damals schon, genau wie heute, musste ich wieder nach Havanna, nach den Stones Auftritt. Also bin ich wieder rüber und habe dann drüben gelebt, 2-3 Monate und hatte nichts zu tun. Also meine Passion war eigentlich, Havanna zu erkunden und die Leica mit dabei zu haben, also die M. So, und dann hat mir irgendjemand im Facebook, ich war früher nie im Facebook, das ist für mich Kindergram oder war Kindergram. Da hat mir irgendjemand geschrieben, du bist so in Kuba, guck mal, ich schicke da mal ein Foto von einem Kubaner, der hat hier ganz tolle Fotos gemacht, war was ganz anderes. Und das waren dann von National Geographic Bodybuilder, tätowiert, kann man auch mal googeln, vielleicht findet man den. Und ich habe dann, also in so einem Bodybuilding-Studio wurde das fotografiert am Fenster. Also unten war die Straße, der stand hier, hat gepostet und wurde von hinten fotografiert, dieser Bodybuilder. Das ist ein Thema. Bodybuilding ist nicht unterstützt wie andere Sportarten, Baseball oder was auch immer. Also offiziell gibt es das eigentlich gar nicht. Es gibt es nur im Underground. Und dann habe ich in Havanna Bodybuilding-Studios gesucht. Oder die nennen das ja Gyms. Ich habe die Leute gefragt, wo ist das Gym? Ich würde behaupten, damals kannte ich jedes Gym in Havanna. Jedes. Weil ich einfach dieses spezielle Gym gesucht habe, das National Geographic da gezeigt hat. Also nach 4, 6, 8 Wochen, ich war überall. Da bin ich zu, und ich arbeite oft, oder damals war ich im Büro immer Internet machen bei der Agentur, meinem Freund Bernd Herrmann, der hatte Agentur drüben in Havanna im Edificio Bacardi, also im ehemaligen Bacardi-Gebäude. Die wurden ja vertrieben bei der Revolution, aber ein ganz tolles Gebäude mit Marmor vom Nil, also ein Schatz. Und da hat er sein Büro und ich bin da immer hin zu diesem Bernd Herrmann. Und da habe ich den IT-Menschen gefragt, der Alexander, sag ich, du, das Bild suche ich, wo ist das gemacht hier? Ich laufe schon seit Wochen hier durch Havanna, ich finde einfach dieses Studio nicht. Dann hat er mal nachgeschaut, der war vorher beim Geheimdienst, auch IT-Mensch, also bei der Regierung angestellt. Und nach ein paar Tagen kam er zurück und sagt, das ist eine Fotomontage. Dieses Studio gibt's nicht. Also National Geographic hat einen Fake veröffentlicht. Ist halt so. Aber der Vorteil war, ich habe alle Studios kennengelernt, habe Bilder gemacht, die anders waren, die dann in der LFI 2 2015 auch veröffentlicht wurden. Also das war so mein erster Erfolg, wo ich so ein bisschen mit meiner Passion an die Öffentlichkeit kam. Also ich habe das genannt Camera de Tortura, also die Folterkammer. In Anlehnung an Abu Ghraib, was damals so ein Thema war, also die Folterkammer im Irak. Also ich habe alle Studios da kennengelernt und ein paar wirklich, heute würde ich sagen, Fotos gemacht, die gab es vorher auch noch nicht. Und das hat mich dann natürlich getragen. Ich habe gewusst, jetzt bist du auf dem Weg. Das mit den Autos kannst du jetzt vergessen, mit den alten. Du hast jetzt hier was gefunden, ein Thema. Deshalb habe ich hier auch ein paar Themen auch angerissen. Also wenn man sich Themen sucht dann oder findet, wie Tanzboxen, Gym, Baseball, Santeria ist wieder eigenes Thema. Der Malecón, das ist ja diese 8 Kilometer lange Mauer zum Meer. Musik, wie auch immer, dann kann man auch tiefer eintauchen und bessere Bilder machen. Vorbilder wurde ich mal gefragt, also ich bin jetzt nicht berühmt, aber ich wurde mal gefragt, was sind deine Vorbilder, so internetmäßig. Die wollten halt auch meine Fotos da mal veröffentlichen, weil sie halt anders waren. Ich habe kein Vorbilder, ich kenne überhaupt niemanden. Also ich weiß gar nicht, wie andere Fotografen heißen. Natürlich kenne ich mittlerweile Salgado oder Ansel Adams, wie auch immer. Aber so richtig links und rechts habe ich nie geschaut. Ich mache einfach mein Ding. Warum? Ich mache es ja nur für mich. Ich habe keinen Kundenauftrag. Die Fotos müssen mir gefallen und nur mir. Deshalb habe ich am Anfang auch probiert mit Post-Processing-Software, bis ich meinen Weg gefunden hatte. Also es war immer nur nicht links und rechts schauen, nicht weil es mich interessiert, weil ich jeden Abend heimkam in Havanna und hatte eine Reihe von Fotos auf dem Stick und die wollten alle bearbeitet werden. Und die Nacht war immer zu kurz, weil das war ja, man kann ja da sich... Man kann da aufgehen, wenn man dann, wie gesagt, was man tagsüber eingesammelt hat, wenn man das abends dann perfektioniert. So, aber nochmal, Ansel Adams, mir gefällt eigentlich hier jetzt dieses Zitat. Es gibt nichts Schlimmeres als ein scharfes Foto mit einem verschwommenen Konzept. Also das gefällt mir vor allem, weil es bei meinen Fotos ist es oft so oder manchmal, dass sie technisch gar nicht so perfekt sind. Die mache ich manchmal sogar unbewusst, technisch unperfekt, zum Beispiel das hier. Ein technisch perfektes Foto hat oft keine Seele. Das ist meine Philosophie. Wenn das technisch perfekt wäre, wenn das durchscharf wäre bis an die Ohren und was auch immer, dann wäre es nach meiner Auffassung mehr so ein Passfoto. Das muss, für mich muss es Leben haben. Und wenn man die Fotos jetzt mal anschaut, es ist für mich zumindest mal, also müssen schon scharf sein, also von der Distanz her, aber Bewegungsunschärfe und solche Dinge wie das jetzt hier, das ist für mich ein Foto, für mich persönlich, das hat Seele, das spricht mich an. Vielleicht nicht jeden, aber bei mir ist es so halt. Digitale Fotografie ist ohne Post-Processing-Software nicht ernsthaft zu betreiben, ist meine Philosophie. Warum? Weil auch die analoge Fotografie ohne den chemischen Prozess der Entwicklung in der Dunkelkammer auch nicht möglich war. Das geht nicht. Man kann nicht in der analogen Fotografie ohne Post-Processing arbeiten. Genauso ist es heute auch. Wobei ich immer wieder höre, ja, also die Kamera hat jetzt einen Sensor, der ist anders als der andere Sensor. Der M9 hat den Sensor von Kodak und die M10 hat den von Sony oder keine Ahnung. Und dass die Farben sind anders, sind nicht so echt und nicht so natürlich. Dann muss ich sagen, also ich mache dir jede Farbe, die du brauchst, mit meiner Post-Processing-Software. Das ist so meine Philosophie, von der ich aber im Moment wieder ein bisschen abkomme. Also im Moment neige ich wieder dazu, mir eine M9P zu kaufen, was ich auch gemacht habe, um die Geschichte auch zu erzählen. Also ich war ja in Südkorea und der Kim hatte zwei M9s, eine M9P und eine M9. Und Objektive, die M9s hat er oben abgeschliffen, dass das Messing schön sichtbar war. Das ist ja irgendwie cool. Und habe dann abends gedacht, wie viel Geld hast du noch? Was kostet normal? 3,5. Dann habe ich eine gesehen für 2,5. Dann habe ich gedacht, die kaufst du da. Dann habe ich sie gekauft. Dann fiel mir später das Thema Sensor-Issue ein. Dann habe ich nochmal geguckt, was der für Bilder drin hatte. Und habe dann ein Bild, ein Sensorfoto, habe ich dann an den Uwe Stiller geschickt in Wetzlar. Und da hat er bestätigt, dass die Kamera hat ein Problem. Scheiße. Hat sie ja bezahlt schon, mit PayPal. Also dann habe ich ihm geschrieben, sag mal, du bist der Besitzer, die Leica hat alle informiert. Du musst doch wissen, dass die Kamera Probleme hat. Also er hat das nicht geschrieben in seiner Anzeige, sondern er hat sogar wörtlich zitiert, was für tolle Bilder man damit machen kann. Und so. Also ich, zurück zur M9P, ich bin noch nicht ganz da. Die ist jetzt mittlerweile, nachdem ich Zoll bezahlt habe, 400 Euro, noch obendrauf ist sie jetzt in Wetzlar, wird jetzt offiziell untersucht, dass das die erste Analyse, die nur aufgrund des Fotos, des Bildes aus der eBay-Anzeige, also dass sie wirklich ein Sensorproblem hatte. Dann werde ich die wieder bekommen, dann werde ich die über eine Spedition wieder verschickt, weiß jetzt nicht, wie der Begriff heißt, und mit dem Nachweis gehe ich zu PayPal, dann kriege ich mein Geld wieder zurück. Aber dann habe ich immer noch keine M9P. Ich wollte dir aber nur erzählen, ich bin wieder auf dem Weg, ja. Also Dinge passieren nebenbei. Ja, ein gutes Foto braucht Zeit für eine gute Nachbearbeitung. Auch hier musste ich lernen, die Grenzen nicht zu überschreiten. Also nicht jedes Bild, wo, sagen wir so, ich mache die Bilder ja nur für mich und ich habe einige Fotos, ich habe jetzt kein Beispiel hier dabei, aber eins habe ich zu Hause, das Foto con los Carros. Das ist ein bisschen übertrieben von den Farben her. Das ist also wie so ein Pink, das Auto so kaugummimäßig, die Farbe so richtig. Nur das wirkt bei mir an der Wand ganz toll, obwohl ich weiß, es ist unnatürlich. Und das kriegt man dann auch mal in den Medien zu hören oder in den sozialen Medien. Also das Foto, es ist eigentlich nicht natürlich. Und was, da ich ja intelligent bin, was erwidere ich dann? Ist schwarz-weiß natürlich? Also ist immer so die Frage, es muss ansprechen. Und jetzt habe ich das eine Zitat vom Ansel Adams nicht dabei. Der hat auch gesagt, also ein gutes Foto kann man eigentlich nicht begründen, warum das so ist. Es gibt gute Fotos und fertig. Dann ist es halt so, es muss gefallen. Und mir in erster Linie müssen sie mir gefallen. Und wenn sie anderen auch noch gefallen, umso besser. Also ein Berufsfotograf, könnte ich eigentlich gar nicht sein, muss ich auch gar nicht. Ich mache es nur für mich. Also wenn ich so sehe, wie Berufsfotografen, wenn sie nicht berühmt sind, ich habe ja gesagt, ich kenne kaum welche, die haben schon einen Stand. Also ich kenne den Peter Bautzer, kennt den jeder? Jemand? Peter Bautzer lebt in Südamerika und wenn Geo anruft und sagt, also Peter, ich brauche jetzt Bilder über das Zika-Virus, dann rennt er los und fotografiert Babys mit dicken Köpfen. Also es ist wirklich so. Und da verdient er sein Geld. Ich weiß nicht, wie viel das ist, nur ich möchte so nicht arbeiten. Ich möchte Fotos machen, nur für mich, weil, also nicht auch für einen Auftraggeber oder Hochzeitsfotograf. Wäre nicht mein Ding. Also ich könnte es nicht machen, weil was fehlt dabei? Die Leidenschaft, das Herzblut. Ich könnte es nicht machen. Hier kann ich mich ausleben. Das ist mein Ding. Diese Welt, dieses Leben mit diesen Menschen in diesem Land und aus der Situation heraus ein ganz tolles Foto machen. Was ich aber erst abends weiß, dass eins dabei war. Manchmal hat man schon tagsüber das Gefühl und sagt, Mensch, das war tolles Erlebnis heute. Da ist bestimmt was dabei. Und meistens ist es auch so. Und meistens ist es immer das erste Foto, das das Beste ist. Man macht ja dann noch 10. Man ändert die Perspektive, also was man nicht mehr macht. Also ich jedenfalls ein anderes Objektiv oder so. Wobei das eine oder andere Mal musste ich es machen, weil es wirklich zu eng war in dem Raum. Aber meistens ist bei mir das erste Foto, wenn ich sehe, es entwickelt sich was, auch das letzte. Also es gibt dann keins mehr, obwohl ich noch mehr gemacht habe. Aber das bleibt es dann auch. Ne? So, jetzt ein paar Beispiele aus der Praxis. Das ist im Trainingsstudio Rafael Trejo in der Calle Cuba, in der Straße Cuba. Und jetzt will ich ganz kurz aufzeigen, wie das Bild so wurde, wie es hier ist. Also das ist für mich das Ergebnis. Der Schritt davor sieht so aus. Also ihr seht hier an der Lightroom, an den Sliders, dass da gar nicht viel bewegt wurde. Da, was ich immer mache, ist zuerst Clarity. Heißt das Clarity? In Deutschen heißt es wahrscheinlich anders. Klarheit, das mache ich nach links. Also den hier. Und dann mache ich hier ganz wenig eigentlich. Oder ganz gefährlich. Ne, Entschuldigung, Clarity. Entschuldigung, alles wieder zurück. Clarity ist eine ganz heiße Nummer. Also das lasse ich bitte da, wo es ist. Also wenn man das nach rechts macht, was ich manchmal auch gemacht habe, zum Beispiel bei der Dame hier, man muss aufpassen, weil dann wird es wirklich unnatürlich. Ja? Also Clarity ist eine heiße Geschichte. Was ich meinte, eigentlich ist das Highlights. Das mache ich ganz links. So, und alles andere, gerade so nach Gefühl. Was ich manchmal mache, ist Auto drücken nach der Devise, was meint die Software denn? Dass ich das akzeptiere, ist eine ganz andere Geschichte. Wahrscheinlich nicht, aber ich probiere dann so etwas. Was ich damit sagen will, mit dieser Folie, ich mache eigentlich nicht viel. Also ich verändere nicht viel. Nur hier bei diesem Bild habe ich gecropped, also ich habe aus dem das rausgeschnitten. Das ist für mich erlaubt. Also das war das Original. Ja.
Ist es deine Hand?
Das ist meine Hand, ja. Also ich wusste, was ich wollte. Also man hat ja so seine Idee. Was soll es werden? Wo soll es scharf sein? Die Augen. So, jetzt muss ich sagen, weil wir gerade dabei sind. Also eine Grundregel bei mir ist immer, die Augen müssen scharf sein. So. Das ist mit der M ja auch ganz einfach. Man muss sich ja entscheiden, wo lege ich die Schärfe hin. Jetzt hatte ich irgendwann mal eine Kuh gekauft, also eine Leica-Kuh. Ja, Kuh ist ein eigenes Thema. In Kuba gehören die Kühe dem Staat, also die Tiere. Aber wieder Spaß beiseite. Und jetzt hatte ich die Kuh und habe dann meinen Freund Patterson getroffen. Der Patterson ist ein Trompeter am Malecon. Guter Kerl. Und da hatte ich bei Kuh das Autofokus eingestellt, wie es halt war, und habe den fotografiert, so wie er da war. Und da hat die Kuh gemeint, heute fokussieren wir nicht mal auf die Augen, wie der Fotograf immer meint, sondern wir fokussieren mal im Zentrum. Und genau deshalb, weil die Kuh sich entschieden hat, oder weil ich das vorher angegeben habe, sind die Finger scharf. Und genau deshalb ist dieses Bild besser, als es geworden wäre, wenn ich auf die Augen fokussiert hätte. Also so ein kleines Beispiel mit der Schärfe spielen. Also nochmal, es war hier ein glücklicher Unfall, dass es so wurde. Sonst würde das Bild hier nicht hängen. Also wenn ich das jetzt auf die Augen fokussiert hätte, das Bild würde hier nicht hängen. Das ist Kuh.
Und dein Boxer ist auch mit Kuh?
Das war M und 35er, also Summicron, mit dem die meisten eigentlich. Aber das war auch noch, deshalb weiß ich das aus der Anfangszeit, dieses Bild, deshalb weiß ich, welches Objektiv ich hatte. Ich hatte da nicht mehr, weil es hat hin und vorne gefehlt. Ja. So, So, also vielleicht nochmal zurück zum Ergebnis. So, das ist das Ergebnis. Also das ist bei mir erlaubt. Warum? Der Ansel Adams hat das genauso gemacht.
Die Augen sind auch aufgehellt, oder?
Ja, genau. Danke. Die habe ich auch, da muss man auch aufpassen. Also wenn das zu sehr, zu weiß ist, dann merkt man es. Es muss immer noch so der Grenzbereich sein. Ne? Also hier sieht man es ja. Das ist Original und hier ist ein bisschen, ja. Hängt das Bild auch hier? Ich weiß gar nicht. Haben wir das? Haben wir nicht. So. Ja, das ist, das hängt nicht hier, das Bild, das habe ich jetzt auch in der jüngsten Zeit gemacht. Das gefällt mir eigentlich deshalb, weil es einfach so viel erzählt. Ja, man muss nur sehen, die haben so ein altes Auto und dahinter in dem gelben Haus, da ist ein Stall, da rennen Hühnerin rum und irgendwelche andere Tiere, wo ich gar nicht weiß, was da alles drin ist. Und die holen da Gras und laden das jetzt aus. Das ist halt so. Ne? Das ist so. Und dann die Farbe halt rot und orange. Also es, wie gesagt, es hängt nicht hier. Nur ich habe gedacht, Mensch, das ist ein Bild, das kannst du heute auch mal zeigen, weil es halt ein bisschen was anderes ist und weil es eine eigene Geschichte erzählt, wie das Gras da raushängt. Ne? Das hängt hier, das haben wir, glaube ich, ja. Genau. So, jetzt habe ich noch ein paar Fotos, die so ein paar Geschichten erzählen. Also letztes Jahr, also ich habe ja darüber einen guten Freund, der Bernd Herrmann, der hat eine Agentur mit so 30, 40 Mitarbeitern. Den kannte ich ja vorher auch nicht. Dann habe ich irgendwann mal kennengelernt vor 4 Jahren. Herzensguter Kerl, absolut zuverlässig, was man da übel braucht. Und der hat irgendwann gesagt, Volker, wenn du mal wieder kommst nach Havanna, da habe ich ja schon hier den Hauptwohnsitz wieder hier gehabt, da im Oktober oder wann das war, kommen die Rote Funke aus Köln und die Höhner. Das ist ja die Musikgruppe da. Ja, und da bin ich rübergeflogen, waren noch andere Dinge. Der hat auch dann, der schickt immer, der Bernd Herrmann, der schickt immer seine Mitarbeiter, die Neuen, durch ganz Kuba, um denen zu zeigen, was seine Agentur verkauft. Also in die Hotels, in die Restaurants. Also durch ganz Kuba werden die geführt und dann braucht er oft mal, ich sag mal, Anstandsbauer und einen Chauffeur. Und dann schickt er mich mit und dann mache ich mal Fotos und bin da unterwegs. Also hier bin ich dann rübergeflogen. Deshalb 2 Wochen war mit denen auf Tour und hat die Roten Funken da erlebt in Havanna. Das Foto, das habe ich jetzt bewusst auch gewählt. Warum? Weil ich das gemacht habe mit diesem Summaron 1:5:6, 28 mm. Also ist dieses kleine Vintage-Look-Objektiv, das ja ganz eigener Charakter hat. Und was man hier bei diesem Bild auch sieht, meiner Meinung nach. Ne? Also ganz tolles Objektiv, finde ich jetzt. Also im Vergleich zu diesen Summilux und Noctilux. Zum Noctilux habe ich ja eine eigene Theorie. Möchten Sie die hören? Meine Theorie zum Noctilux ist folgende: Wenn der Fotograf keine Ideen mehr hat, nimmt er einen Noctilux. Jetzt muss man natürlich sehen, das Noctilux, das lebt ja von dem technischen Effekt und von sonst nichts, außer dass es einen Haufen Geld kostet. Aber es ist ja nur der technische Effekt, was das Objektiv interessant macht, oder? Also in Summilux, ich habe Bilder mit dem Summilux gemacht, die wären mit dem Noctilux auch nicht besser. Warum? Weil ich drüber, wie soll ich sagen, einen Candy Store habe an Möglichkeiten. Soll ich da Noctilux mitschleppen? Also wie gesagt, 50 Summilux ab und zu, aber sehr selten, weil es einfach nicht meine Brennweite ist. Das habe ich dann bei meiner Standardausrüstung gehabt immer. Das heißt aber nicht, dass jeden Tag dabei war, eigentlich eher weniger. Aber manchmal gab es Situationen, vielleicht habe ich auch ein Bild noch hier, wo ich sage, Mensch, heute brauchst du dieses Summilux, also nicht Noctilux. Das ist mir zu teuer, ist der falsche Ausdruck. Es bringt mir nicht das für meine Fotografie vom Gewicht her und überhaupt. Also das passt bei mir nicht ins Portfolio rein. Das ist auch ein Bild, das ist auch gemacht mit diesem Summaron 5-6. Die Kunst war ja dann, haben wir gesagt, nicht nur alte Autos zu fotografieren, sondern halt das Leben und Bilder, die nicht unbedingt jetzt in Kuba entstanden sein mussten. Also ich habe da ich könnte da langweilen. Jede Menge Fotos, die will ich nicht alle zeigen, nur das eine oder andere, wo ich sage, das ist ein bisschen typisch für das, was ich Ihnen erzählen will. Also weg von dem Kuba-Klischee. Oder das hier, Zebra, so meiner.
Ja. Ja, ja.
Das ist ein Schweizer, das ist eine Freundin. Und das ist halt ein Schweiz-Weiß-Bild. Das könnte gar nicht farbig sein, nach meiner Auffassung. Ja? Also es könnte sonst wo sein, muss nicht Kuba sein. Oder hier unser Freund oder mein Freund, er ist ja nicht mein Freund, aber das ist der berühmteste Salsa-Künstler, angesagteste überhaupt in der Welt. Der spielt vor 40.000, 50.000 Amerikaner in den USA, Alexander Abreu. Und ich habe ihn halt so fotografiert, so ist er halt, ganz normal. Ganz toller Mensch. Der hat mit den Höhnern übrigens Musik gemacht, also an dem Abend war ich da dabei. Dann auch ein anderes Bild, das ist meine Weihnachtskarte, die verschicke ich ab und zu mal. Ist einfach Weihnachten auf eine andere Art und dann noch for sale, ja, Servende. Also Weihnachtsshow vorbei. Ja. Ja, dann sage ich ja, also amerikanische Oldtimer einmal anders, also nicht so die typischen Fotos, die man immer schon gesehen hat, da war ich irgendwann mal weg davon, aber es gibt sie ja und warum soll man sie nicht fotografieren? Nur es muss halt nach meiner Fassung, es muss ein anderes Bild sein, so wie das hier oder das hier. Ja, das könnte man heute auch nicht mehr machen, das Bild. Warum? Weil dieses Gerüst, wie es hier im Vordergrund ist, das ist heute nicht mehr da. Das ist so das neueste Hotel, Prado Malecón, entstanden. Auch in Erwartung auf die vielen Amis, die jetzt nicht kommen. Ein ganz tolles Riesenhotel, 12 Stockwerke oder, weiß nicht, also riesig groß. Und das Gerüst ist halt nicht mehr da. Aber das ist das, was ich nicht gesucht habe, aber wo ich gesagt habe, ich muss mich für mich, nicht für die Welt. Die Welt kann mich damals gar nicht. Ich muss meine Fotos von Kuba, die müssen anders sein. Und das gehört dann auch dazu. Das will ich damit sagen. Langweile ich euch? Santeria, ja, wir haben gesagt, Themen. Also das ist auch Fotos, das kannst du eigentlich nur machen, wenn du drüben lebst. Das ist eine Gruppe, das ist eine Frau. Die sind aus Santiago de Cuba zu Ehren des heiligen San Lázaro, sind die von Santiago de Cuba nach Havanna gezogen, die ganze Familie, und haben hier Musik gemacht und praktisch Opfer dargebracht für den San Lázaro, dessen Namenstag oder Feiertag ist der 17. Dezember. Ja, und wie gesagt, solche Fotos kann man als Tourist, die Situation kommt man da gar nicht, dass man sowas zufällig gerade mal sieht. Weil wenn man da ist, eine Woche, zwei, man geht natürlich dorthin, wo man hingeschleust wird und wo man denkt, jetzt müsst ihr alle ein bisschen rumdrehen, das Foto, das da hängt mit dieser Welle, La Ola, das habe ich mit der Kuh gemacht. Das ist auch, das kannst du als Tourist kannst das nie machen, weil... Ich bin hier sonntags aus Langeweile. Gut, Langeweile, man hat in Kuba, was willst du machen? Fernsehen gucken kannst du nicht, da kommt ja nichts. Und nur Sport ist nicht so mein Ding. Also ich laufe dann immer viel und hier habe ich dann am Sonntagmorgen, waren die Wellen halt sehr hoch, was so ungefähr einmal im Monat vorkommt, also nicht immer. Und dann habe ich mit der Leica Q, und das ist nicht gekroppt, das ist so, wie es ist, habe ich dieses Foto gemacht. Wie gesagt, das geht nur, wenn du da lebst, wenn du diese Zufälle auch mitnehmen kannst. Das kann man nicht suchen oder planen. Ne? Ja, Entschuldigung, jetzt sind wir zu früh. Nee, passt alles. Haben Sie Fragen? Ich hätte noch einen schönen Film jetzt. Ja. Fragen soweit?
Zum Fokussieren, wenn du jetzt gerade diese Santiago-Dame da fotografierst, die bewegt sich ja dauernd, so wie es aussieht.
Ja.
Hast du das mit der M gemacht?
Das habe ich mit der M, ja, ja. Ja, meistens. Da stelle ich halt also dann auf 5, 6 oder 8 die Blende und fokussiere vor und warte dann, bis die mir reinläuft oder wie auch immer. Da ist auch viel Müll dabei. Aber eins ist dann gut. Ich weiß ja, was ich will am Ende des Tages. Ne? Ich weiß nicht, wie viele Fotos ich gemacht habe überhaupt. Also sehr viel. Also es ist viel Abfall dabei bei dem, was ich mache. Es ist viel Abfall dabei, aber nicht, weil ich ein schlechter Fotograf bin, sondern weil ich nur das Beste am Ende des Tages aussuche. Und nochmal, meistens ist das erste Bild, was ich im Kopf habe, was ich jetzt machen will, wenn sich was entwickelt, Das ist meistens das, was dann auch hängen bleibt. Ne? Weitere Fragen, Anregungen, Regungen, Verbesserungen, Vorschläge?
Wie oft sind die Bilder gekroppt? Ungefähr so
prozentual. Wie oft gekroppt? Also bei dem einen Beispiel jetzt, das war extrem gekroppt. Also wenn ich jetzt hier mal durchgehe, das ist gekroppt, das erste, das zweite etwas, das dritte wahrscheinlich, glaube ich, nicht. Also ich müsste schauen, also ich würde mal sagen, weniger als die Hälfte mit Sicherheit, weil ich liebe ja diese 35 mm als solches. Ja, also deshalb, ich mache ja keine Weitwinkelfotos, um dann Tele rauszuschneiden. Ne? Nun, also das ganz hinten, das ist auch das 35er, das war in der Anfangszeit auch nicht gekroppt. Oder die hier sind, das war das 28er mit dem Trompeter. Das ist leicht gekroppt, das nächste mit dem Tango-Tanz, aber ganz leicht nur, also nicht viel. Meistens sind dann Dinge, die, also ich, meine Philosophie ist immer, man muss ein Bild, man muss eine Story draus machen. Also wenn Dinge dabei sind, die Story nicht zulassen, weil sie verfälschen, weil sie verfremden, weil sie keine Geschichte erzählen, dann schneide ich es ab. Ja? Deshalb, also Fotos können auch lügen. Das wissen wir alle. Ja? Aber ich versuche immer hier die Wahrheit schon beizubehalten. Und das Bild hat eine ganz eigene Geschichte, weil das wurde ja dann im Facebook publiziert. Ich weiß nicht, was von euch oder was von mir. Und hat diese Frau sich entdeckt über Freundin, hat gesagt, guck mal, du bist fotografiert worden, du bist ausgestellt in Nürnberg. Und da ging dann eine Kommunikation, Glückwunsch und hin und her, und ich weiß ja nicht, wer das ist. Jetzt weiß es halt, also zumindest mal über diese Geschichte, die da lief. Ne?
Also das in der Mitte hier?
Nee, das mit dem, der, ich sage immer, bei dem, der streckt ja die Zunge in die Backe, ja, ja. Hier, der zählt mit. Ne? Der, ja. Ist nicht so einfach so Tango, ne? Aber das sind so die, nochmal, das sind die Geschichten, wie soll ich das sagen? Ich habe den Anspruch, dass meine Bilder für mich eine Geschichte initiieren. Und auch der Betrachter, der soll angeregt werden, dass er nachdenkt, was geht denn hier eigentlich ab? Also was passiert denn hier? Aber das ist dann euch überlassen. Nur für mich wäre ein Bild zu flach, wenn man nicht angeregt wird, zu hinterfragen, und selbst die Geschichte zu Ende zu denken. Das sind oft so Kleinigkeiten wie hier mit der Zunge. Das war ja ein Zufall, ist halt so. Aber am Ende war das Bild, was ich ausgewählt habe für dieses Thema. Links daneben, das ist an einem ähnlichen Tag entstanden. Das ist immer samstags, sonntags. Das ist übrigens die berühmte Paseo de Martí, also der berühmte Prado, so eine Prachtstraße. Ich meine, in Kuba, so viel Pracht ist ja da nicht mehr. Und da ist dann Samstag, Sonntag stellen die Künstler ihre Artikel aus, die Maler ihre Bilder, unser Freund Diego, so weiter, die stellt ihre Fotos aus. Und um 4 Uhr hole die manchmal die Musikbox raus und lasse die Tango tanzen. Und dann Tango spielen, dann tanzen die Tango hier, ne? Ja, das war jetzt ein Thema, wie viel Prozent sind gekroppt?
Ich finde das Bild, weil es hat so einen ziemlich starken Kontrast oder so eine gewisse Anmutung. Ist da noch irgendwas dabei?
Also ich müsste jetzt das Original schauen. Ich kann jetzt nicht sagen, wie ich da die Slider genau bewegt habe. Ne? Also nochmal, mein Anspruch ist immer, es muss natürlich bleiben. Also es darf nicht verfremdet wirken, mit wenigen Ausnahmen, ja. Manche habe ich noch in Erinnerung, wo ich weiß, also wie zum Beispiel das würde ich sagen, da habe ich ein bisschen den Clarity Slider bewegt und im Nachhinein muss ich sagen, es war auch gut so, also für mich jetzt. Ne? Das habe ich gekroppt, das weiß ich noch, aber auch nicht dramatisch viel. Also nochmal, meine Philosophie ist immer, oder mein Lieblingsobjektiv ist es 35er. Warum soll ich da jetzt 80er Tele draus machen? Ne? Bitte? Das ist ja meine Stärke. Also ich sage es mal so, meine Stärke ist wirklich diese Nähe zum Geschehen. Ich bin ein frecher Hund, Entschuldigung. Also Chuzpe, die Kubaner, die lieben das, wenn ein Extranjero sich mit ihnen abgibt, das hört sich so abwertend an, das ist damit nicht gemeint. Aber wenn er auf sie zugeht, wenn er mit ihnen das Leben verbringt, wenn er dann noch eine Geschichte hat wie ich, ja, ich schließe da alle Türen auf, wo ich überall hinkomme. Also ich, nur mal als Beispiel, ich weiß nicht, ob wir so ein Foto da haben von dieser Santeria-Feier. Haben wir nicht da. Ich hätte ja noch Tausende hier, ich will euch nicht... Also ich habe einen Freund von mir, Freund, wer ist schon ein Freund in Kuba? Also der Ivan in Regla. Also nächstes Mal, ich fange mal vorne an. In Kuba ist seit einigen Jahren wieder Religionsfreiheit. Seit 10 oder 20 Jahren, sage ich mal so, gefühlt. Vorher durften die ja das nicht ausüben, Kommunismus halt. So. Das heißt, auch diese afrokubanische Religion, die Sklaven aus Nigeria gebracht haben, die wird hier wieder gelebt. Im Versteckten mehr oder weniger. Also so. Zu sehen ist das eigentlich nur in der Straße. Da sind Frauen, die haben ein weißes Gewand an, weiße Socke, haben eine bunte Kette um, gelbe oder grüne. Und die sind Angehörige dieser Santeria-Religion. Meistens Schwarze, sind eigentlich immer Schwarze. Schade, dass wir jetzt kein Bild haben. Aber gut, vielleicht finde ich auf die Schnelle noch eins. So, und das hat mich natürlich immer gereizt, da Fotos zu machen. Nur die üben die Religion ja aus zu Hause, in ihrer Familie, im geschlossenen Kreis. Da kommt kein Tourist dran. Also es geht, also, und fotografiere geht schon mal gar nicht. Warum? Ah, da habe ich ein tolles Foto. Ich zeige es euch gleich. Kann ich das gerade mal abschalten hier oder ich fahre es mal hoch? Weil das ist ja... So, also diese Santeria-Religion von den Sklaven gebracht, wird wieder gelebt. Und die Leute, die hier diese weißen Kleider anhaben, die dürfen sich nicht fotografieren lassen, weil dann wird die Seele geklaut. So, also... Haben wir das? Ah, okay, dann kann ich... Okay. Ah, ja, okay. Also ich erzähle es zu dieser Geschichte. Also es sind zwei junge Mädels, die gehören dieser Santeria-Religion an. Wie ich gerade beschrieben habe, die Kleidung. Und ich bin hier durch die Straßen gelaufen, ich sehe die gerade die Treppe runter, komme, bleib stehen, hol die Kamera und mache ein Foto. Und wenn man jetzt genau die Geschichte weiß, die ich jetzt erzähle, versteht man auch das Bild. Also diese Mädchen, das sind junge Mädels, vielleicht 12, 13 Jahre alt, die würden gern kokettieren. Die würden gern, aber die dürfen nicht, weil die Religion verbietet ihnen das. Und wenn man das weiß, dann zieht man auch die Geschichte in den Blick. Ja? So, also die dürfen nicht fotografiert werden, weil die Seele geraubt wird. Und deshalb ist es auch schwer, solche Menschen zu fotografieren, wobei ich schon mittlerweile ein paar Fotos habe. Also irgendwann so. Und da habe ich irgendwann mal gedacht, Mensch, so eine Santeria-Zeremonie da zu fotografieren, das wäre natürlich die Krönung meiner Laufbahn. Einfach nur für mich, nicht für andere, für mich. Und dann habe ich den Ivan gefragt, den ich dann kennengelernt habe. Der ist ein ganz armer Teufel in Regla, also auf der anderen Seite des Hafens in Havanna. Da sage ich, Mensch, Ivan, ich weiß, ihr macht ja so Santeria, feiert da ab und zu, wo er trommelt, deshalb weiß ich das, weil er macht da die Musik immer, trommelt, Kongas. Kannst du nicht mal sowas veranstalten für mich? Ich bezahle das auch. Also ich habe den Spieß rumgedreht. Ich habe nicht gesagt, wenn ihr mal so eine Feier macht, würde ich gerne fotografieren. Ich hätte gesagt, nee, das geht leider nicht. Ich habe gesagt, pass auf, ihr macht eine Feier. Ich bezahle euch die Getränke, aber ich darf fotografieren. Und dann der Ivan hat das organisiert. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich da nicht so ein Foto finde. Auf die Schnelle, damit man sieht. Ah, das ist übrigens, mit der habe ich es gelernt hier. Kennt ihr jemand? Nico? Ja? Vor 43 Jahren. So, jetzt. Kann man hier ins Internet gehen? Haben wir hier Internet? Nee, ne?
Das ist so langsam.
Ah, ist ja langsam, okay. Nee, dann Moment, ich habe keine Zeit. Ah, kommt jemand?
Ja.
Ach, das gibt's doch nicht. Hereinspaziert. Je später der Abend, je schöner die Gäste, das trifft aber wirklich zu. Haben wir noch Platz? So, ein Fahrrad. Ehrlich, bei dem Wetter?
Ja. Ja, ich war gerade Motorrad, am Jakobsplatz, ein Dieter Schnebel, das ist ein 20. Jahrhundert-Komponist, der so gegen 80 wohl ist und der ja. So eine Reihe von Harley Davidson auftreten lassen.
Ehrlich? Cool. Oh, das ist mal was anderes, ne?
Noch fünf, jetzt beim Regen,
ja.
Zeitgenössische Musik.
Ah, cool. Ja, ja. Gut, also wir waren gerade bei Santeria, bei der Religion. Da habe ich das eine oder andere Bild ja doch noch hier. Also das ist jetzt der Ivan, der hier sitzt. Das ist jetzt nicht das beste Bild. Ich habe da ganz tolle Fotos gemacht, meistens mit dem 21er Elmarit, dass mir das auch mal gesagt ist. Das war auch so eine Santeria-Feier, die wir gemacht haben. Das ist der Ivan, unser Freund. Und dem habe ich gesagt, veranstalte doch mal sowas und ich darf dann Fotos machen. Hat er das wirklich gemacht. Dann kamen dann die Menschen alle in Weiß und die haben da zu den Conga-Drums da getanzt, haben da die Kerze angesteckt und haben da für mich und für meine Freunde, ich glaube, das waren die zwei Japaner, die da waren, haben diese Veranstaltung gemacht und wir durften Fotos machen. Ne? Und hat mich unser Freund, der Diego, gefragt, hat gesagt, Mensch, Volker, der ist ein Kubaner, Fotograf, der an diesem Prado als seine Fotos ausstellt, sagte, also das habe ich noch nie erlebt, dass jemand Fotos macht bei so einer Veranstaltung. Also du bist der Erste. Ich bin wahrscheinlich nicht der Erste, glaube ich nicht. Aber mir ist es gelungen, also diese Szene da für mich zu gewinnen. Und der veranstaltet das jetzt meistens für mich, wenn ich das will, bezahlen ein kleines Geld, heißt, ich gebe ihm so $140. Da kauft er dann Getränke und gibt den Musiker was, die wollen ja all Geld haben. Die haben ja nichts, also es sind wirklich arme Leute. Ne? Und ich habe dann am Ende ein tolles Foto und habe tolle Stimmung und habe Freunde. Also die musste halt bezahlen, also aber keine. Ich fühle mich da nicht schlecht dabei oder Korruption, das ist gar nicht der Fall. Das sind einfach herzensgute Menschen, arme Menschen und ich helfe denen. So sehe ich das. Ne?
Zu dem Foto mit den beiden Mädchen, ja. Die ja jetzt nicht in der Veranstaltung sozusagen, sondern die du irgendwie im Vorübergehen erwischt.
Genau, das war richtig Schnappschuss in der Straße.
Was bedeutet das für diese Menschen jetzt in ihrer Vorstellung, dass wir diese Bilder jetzt anschauen? Dürfte es sein, oder so wie du es beschreibst, müsste man ja denken, okay, die wollen das eben nicht.
Also ich kann da keine Antwort geben, das weiß ich nicht. Okay. Also, da fehlt mir die Sensibilität. Also, Entschuldigung. Nee, ich weiß es nicht. Also, ich kann mal.
Die wussten nicht, das war jetzt nicht irgendwie ein Shooting? Sondern
nein. Ich zeig dir mal, der Jürgen, ich sag du zu ihm, weil wir sind per Duo miteinander, weil er ist ein Abhälser. Ich sag dir mal, was ein Shooting war. Das war das hier. Das ist ein Model, also ein junges Mädel, deren Mutter Santeria-Glauben hat, deren Mutter sich nicht fotografieren lassen darf. Und die hat ihre Kleider und die Kette ausgeliehen und hat da, mit der haben wir da das eine oder andere Foto gemacht. Das ist jetzt ein Model gewesen. Ne? Das mache ich normalerweise nicht. Also ich mache normalerweise nur das Authentische, das richtige Kuba. Nur ich hatte da einen aus Singapur, der Robin Young, der macht immer Fotos für Wettbewerbe. Der arbeitet irgendwo im Krankenhaus in Canberra und wollte mit mir Fotos machen. Und der wollte aber, wie die Chinesen sind, don't waste time and money. Also er wollte nicht mit mir durch die Straße laufen und warte, bis so zwei Mädels rauskommen. Der wollte das geplant haben. Der sagt, organisiert mir Models, das und das und das. Ich bezahle das dafür. Das ist alles klar. Wen rufst du an? Irgendwann einer was machen. Ne? Also für den haben wir das gemacht. Und der, wie gesagt, der hat jetzt wieder einige Wettbewerbe gewonnen. Ob der da Geld verdient? Ich glaube, ja, der eine oder andere. Also das ist der ist nochmal auch Hobbyfotograf. Arbeitet normal im Krankenhaus, aber einmal im Jahr geht er nach Venedig oder jetzt mit mir nach Havanna und macht Fotos für Wettbewerbe, wo er die Bilder einreicht und dann halt Preise gewinnt. So. Jetzt mal ein Bild, das nicht aus Kuba ist, aber das auch cool ist. Der erste Schnee von meiner Frau. Erster Schnee im Leben, also nicht in Havanna, da schneit es ja nicht, die haben den Schnee vom letzten Jahr noch nicht bezahlt. Also das war der erste Schnee, das war mit der Kuh auch. So, okay, also jetzt muss ich mich da zurückfinden. Ah, da haben wir ja noch das Foto mit dieser Frau. Das ist, glaube ich, ausgestellt, das haben wir. So. Und das hat ja Vorgeschichte. Ich wollte ja damals ein Foto machen mit ihr, mit ihrem Baby vor dem Che Guevara-Gesicht. Das Foto würde ich heute nicht mehr machen. Aber damals war ich halt Che Guevara und die Frau mit dem Baby davor, so typisch Kuba. Das war so die Idee. Und da hatte ich die M9 und das Summicron Und das Baby hat angefangen, da rumzuhampeln. Also, gesagt, also wir können Kind Fotos weitermachen. Das Kind hat Hunger. Ich muss das erst stille gehen. Also vorher können wir nicht weitermachen. So, und dann sind wir raus. Dann hat sich hingesetzt und habe ich das Bild gemacht. Also es ist praktisch in einer Fotopause entstanden, aber das ist das Bild. Das andere ist nur Vorgeschichte, die eigentlich erzählt werden kann, aber das Ergebnis ist eigentlich das hier. Und dieser Stolz hier in der Auge, ne? Also es ist schon so, das war so für mich so auch heute immer noch so eins, wo ich sagen würde, das ist eins meiner besten, wenn man selbst so bewerten muss oder soll, was ich ja mache. Also ich sage schon, ich habe gute Fotos, ich habe aber auch schlechte, aber die schlechte, die vergesse ich ja. Ne? Also es ist eins von, ich sage, das erzählt unheimlich viel, für mich jetzt auch.
Und deshalb haben wir es auch ganz bewusst neben diese Santa Maria, wo diese scheuen Mädchen sind, die
Genau.
Und dann dieses Offensive.
Genau. Ja.
Das ist in einer Kultur.
Ja. So. Also jedes Foto hatte Geschichte. Das ist zum Beispiel, da haben wir uns gerade kennengelernt, so Maida. Sie wusste ja nicht, dass sie Model ist, bis sie mich kennenlernte. Vielen Dank für den Besuch. Ja.
Vielen Dank.
Ja, ja. Das war eins der ersten, so Maida, wo wir machen, gell? Ja. Ja, das ist ja das Paradox im Leben. Je älter die Bilder, umso jünger sieht man aus. Dann habe ich das mal gemacht. Die haben für uns, wir haben die gesehen, wie sie in der Harfe reinspringen. Und da habe ich gesagt, komm, spring mal für mich. Ich stelle mich unter die Mauer und dann mache ich ein Foto. Und da haben wir denen, ich glaube, $10 gegeben. Wir hatten aber nur Schein. Also einem von denen haben wir den gegeben. Und da ist der ab, der hat den natürlich nicht geteilt. Was ja die Idee war. Ne? Also wie gesagt, ich mache wenig gestellte Fotos, das ist natürlich auch gestellt hier in dem Sinn, das habt ihr ja vorhin gesehen, ne? Das ist jetzt die Farbvariante, aber das Endresultat ist eigentlich schwarz-weiße. Oder er hier, der ist in diesem, hier hinter dem grünen Auto, das ist im Keller ein Gym, also da trainieren die mit Gewichten, wo die Blechdose mit Beton ausgegossen sind, ich übertreibe jetzt mal, aber damit ihr wisst, wie rustikal das da zugeht, ne? Das war auch eines der ersten mit der neuen M9P und mit dem Summicron.
Benutzt du Presets oder
nein.
Bastelst du es selber
zusammen? Presets waren eben bei Lightroom? Nee, gar nicht. Nee. Weißt du warum? Das ist mir zu kompliziert.
Aber das heißt, du machst jedes Bild individuell?
Jedes Bild individuell. Ich kopiere als die Einstellungen. Ja. Aber Presets oder so, mir ist das zu kompliziert. Das soll eine Hilfe sein für mich, aber dass ich jetzt mich da reinlese, ich habe sogar bei dem, da gibt es einer, so ein Franzose, der hat so einen Workshop online, den man kaufen kann, den habe ich gekriegt, nicht weil ich so knauserig bin, irgendeiner hat mir den geschickt, der Oliver Johnson aus Texas. Ich schaue mir das nicht an, weil ich will es simpel halten, also wie man es leider sieht, ich will mich da nicht, wie soll ich sagen, bitte? Mit Presets? Ja, also ich habe da so meine.
Du baust ja auch nicht selber welche und speicherst die ab. Nee,
das ist mir alles zu kompliziert. Also zum Beispiel, es gibt ja ein tolles Softwareprodukt, das ist Photoshop. Das ist mir zu mächtig. Ich meine, das kann man bestimmt auch einfach halten. Nur meine Philosophie ist, mit so wenig wie es geht, gute Ergebnisse zu erzielen. Also Photoshop, Entschuldigung, in Lightroom jetzt die Settings, die ich jetzt gemacht habe, zu kopieren aufs nächste Bild, das in der gleichen Atmosphäre entstanden ist, das mache ich aber mir auch nicht. Also mit Presets, also der Oliver Johnson, der hat Tabakrauch als Preset auf eine Zigarre drauf gemacht, die er davor, das ist mir alles zu.
Das meinte ich gar nicht mit Preset.
Okay.
Ich meine einfach nur Voreinstellungen kopieren auf andere Bilder.
Also wie gesagt, jedes Bild ist für mich so wertvoll, dass ich es individuell betrachte. Also ich schaue mir das an und schaue dann, was ich da machen muss und dann kommt es zum Ergebnis. Aber ich beschäftige mich nicht so mit zu viel Technik. Deshalb liebe ich ja die M. Ja, auch als von der Kamera her. Ich sage immer, die M ist eine Kamera und alles andere, die SL oder die Canons, wie sie immer heißen, das ist alles ein Computer mit einem Objektiv. Das ist mir zu kompliziert. Nicht, dass ich ein dummer Kerl bin. Ich war in der IT-Branche tätig. Nur ich will mich damit nicht belasten. Das ist nicht mein Handwerk. Ne? Dann habe ich noch eins, das ist vielleicht auch ganz gut. Warum? Weil es ein Bild vier Geschichten erzählt. Auch Straße von Havanna.
so prägnant?
Bitte?
Die Frage kommt mir so intensiv vor.
Nee, also wirklich so sind sie eigentlich bei mir nie. Also ich manipuliere immer. Aber es muss immer so sein, dass es natürlich bleibt. Also intensiv wäre es zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich nehme das mal als Beispiel, wenn ich jetzt hier verstärken würde, das wäre jetzt verfälscht nach meiner Einschätzung. Es ist auch dramatisch irgendwo, ne? Aber ich habe mich halt entschieden bei diesem Bild für diese Variante und schwarz-weiß gefällt es mir eigentlich auch nicht. Also wie gesagt, das sind aber Dinge, die entscheide ich nicht mit dem Kopf, sondern aus dem Bauch. Das ist so eine Gefühlssache, ne? Ob so ein Bild für mich gut ist oder nicht. Ne? So, was haben wir noch hier? Also, das Bild hat den Titel Der erste Gast. Das ist vielleicht sogar so ein bisschen übertrieben, was die Farben angeht. Ich glaube, dass das, wenn man es so machen würde, vielleicht noch besser wäre. Also da habe ich mich noch nicht entschieden. Das Bild hat den Titel Der erste Gast. Das ist auch eine Geschichte. Ne? Ja, so sieht es manchmal aus hier. Ne? Da ist nichts, ja, an Atmosphären immer viel zu holen. Ne? Kuba halt. Ne? Das ist unsere Freundin, die Aurora. Die Aurora ist eine Fortune-Tellerin, also sie legt Karte und sagt ihnen die Zukunft. Gegen kleine Gebühr. Auch ein herzensguter Mensch, die Frau. Wir kennen die alle, ne? Weil wir da immer rübergehen, da gebe ich auch einen Dollar immer mal. Ne? Die ist in Regler, an der Kirche ist die, mit Freundinnen auch noch, mit anderen, die das gleiche Handwerk betreiben. Also sie gehen da, kommt morgens mit der Tasche, da hat sie dann ihre Utensilien drin, da sind Schnecke, die sie zum Würfeln braucht für die Zukunft und was sie trinke und irgendwelche Duftmittel und so. Ne? Also die Aurora. Das ist auch eine Situation, die Dame, ich bin da vorbeigelaufen, da sehe ich, da ist Treiben in dem Haus und dann schaue ich da und wenn man da ein bisschen schaut, ein bisschen länger und da wird man schon auch vor der Kommode rein. Also die machen nicht so, die machen ja so. Und schwupp ist man mit drin. Ja. Also man muss da nicht groß, ich frage natürlich immer, also ich gehe nirgendwo hin, wo ich nicht, ich wurde einmal abgewiesen, einmal in Regler und zwar war da auch eine Frau in Weiß in diesem Haus. Und das war wirklich jetzt in den letzten 5 Jahren das einzige Mal, wo mich jemand des Hauses verwiesen hat. Die Frau hat mir signalisiert, komm doch rein, also die Frau in Weiß. Und da bin ich rein, habe mich ein bisschen in der Halde, wollte Fotos machen, bin dann raus. Oder auf dem Weg nach draußen kommt ihr Mann und sagt, ich soll bitte verschwinden. Der Mann war ein ehemaliger Fotograf aus Hamburg. Das war das einzige Mal, wo ich der Tür verwiesen wurde vom Deutschen. So, und das ist die Geschichte mit dem Fotografen, Brotlos Kunst. Der ist ja wahrscheinlich in Regler oder nicht mehr in Deutschland, weil das Business offenbar, Medienstadt Hamburg, nicht mehr so ist, wie es mal war. Also, wenn man kein Geld hat, mit 40 in Regler lässt sich gut leben. Also in Kuba. Ja? Aber in Hamburg wahrscheinlich nicht. Ne?
Hätte ich doch nochmal eine Frage zu den Leuten. Das sind für mich zwei Aussagen, die ich noch nicht ganz verstehe. Zum einen herzensgut, tolle Leute. Zum anderen hast du gesagt, was ist schon ein Freund in Kuba oder so.
Ja, genau.
Das wird für mich nicht ganz zusammenpassen.
Ja.
Vielleicht kannst du dazu was sagen.
Also die Kubaner generell, das kann man auch überall nachlesen, es gibt da keine Gewalt. Das sind herzensgute Menschen eigentlich, von der Natur aus. Also es gibt wenig Gewaltverbrechen, natürlich wird auch mal Mord passieren, keine Frage, aber nicht so wie in anderen südamerikanischen Ländern, wo man wirklich gar nicht, oder Brooklyn oder so, nur mal als Beispiel. Ich war noch nie in Brooklyn, ich kann mir das vorstellen. Also die sind in der Beziehung herzensgute Menschen, freundlich, hilfsbereit, je ärmer das sie sind, was ich gelernt habe, umso mehr helfen sie. Ich kenne es, meine Frau, die hat ein herzensguter Mensch. Also die gibt alles, die gibt sogar meine Sache hier. Broma, so meine. herzensgute Menschen, aber in Havanna ist es dann wieder so, dann riecht es dann wieder das Geld. Also dann so dieser Ivan, der die Feier macht für mich, der macht das ja zwar als Freund, aber wenn ich dem nichts bezahle, dann wird er das nicht machen. Der wäre ja blöd. Ja? Ja, also muss man immer so ein bisschen, also nur gutmütig grenzt dann schon an Dummheit. Ja? Ja? Und das ist auch für mich legitim. Also, aber ich sehe es immer so, ich helfe den Menschen, weil ich sehe viel, die kommen aus der ganzen Welt an den Malecon mit Videokameras, die filmen mit Handys, wie die eigene Frau mit dem Musiker tanzt und alles Mögliche und nehme das auf mit nach Hause und erzähle, wie toll es Kuba war und die vergesse, in die Tasche zu greifen und denen 50 Cent zu geben. Das ist für mich, ist das nicht okay. Ja, weil ich weiß, wie das Leben dort ist. Also so ein Musiker, der hat ja nur 4 Stunden Arbeitstag, nämlich dann, wenn die Sonne nämlich ganz so heiß ist, also mittags ab 5 bis um 9, da schafft er. Da ist er am Malecon. Und dann macht er, wenn er Glück hat, macht er vielleicht $2. Und von den $2, da muss er die Hälfte noch abgeben an die Schwester, bei der er wohnt. Also das Leben ist schon hart. Und zwar für alle. Ja? Und das muss man aber irgendwo, ich weiß das halt. Ich weiß das. Nur viele, die sind sehr oberflächlich. Und denen ist das auch egal. Ne? Die machen dann ihr Späßchen, ihr Fotos und so. Und die vergessen eigentlich dann, dass es doch die Möglichkeit hätte, ein bisschen zu helfen. Ne? Ich meine, es ist keine Pflicht. Ne? Aber es ist nicht schön. Ne?
Aber es gibt ja auch Grenzen mit dem Helfen, wie ich schon erlebt habe, im Ausland, wenn die ins amerikanische Touristen kommen und überschieben die mit Dollars. Also, dass die dann auch verwöhnt werden. Dann
ja, klar. Das,
und dann verlangen die vom nächsten Touristen gleich.
Ja, ja. Klar, das ist wahrscheinlich überall, wo Armut ist, dass es da Menschen gibt, die das auch übertreiben, ne? Das ist klar. Aber mir geht es ja um dieses normale, menschliche, mit Fingerspitzengefühl in dem Land sich bewegen. Das, nochmal, ich kenne es halt sehr gut und ich will nicht alles erzählen hier, weil ja, es ist manchmal schon schlimm, ne? Und gerade jetzt ist es noch schlimmer. Ne? Deshalb, wie gesagt, ich helfe denen, das ist auch meine Teil von meinem Leben. Ne? Ich habe hier 2 tolle Menschen kennengelernt, habe mir das Glück geholt für uns alle. Wir sind alle 3 zufrieden. Dieser Weiter sagt ja nicht, ich habe all das gesagt. Die sagt, ich habe einen älteren Mann und ich bin glücklich. Ich weiß das ja, wir kennen uns 5 Jahre, 5 años, gell? Ja. Ja. Das ist so. Ich erzähle alles. Ja. Sind wir fertig? Ah, Entschuldigung.
Ich habe noch 2 Fragen. Ja, auch. Oh. Wohnen Sie jetzt im Moment in Kuba? Oder
nee. Ja, weiter. Frage 1.
Genau, das war die eine Frage. Und die andere, wie ist es mit dem Gesundheitssystem in Kuba selbst? Also es ist ja bekannt, dass Kuba in die ganze Welt immer diese Ärzte aber wie ist es zum Beispiel vergleichbar, wenn jemand in Kuba einen Unfall hat mit dem Auto, das ihm genauso gut geholfen wird wie jetzt in, weiß ich nicht, Deutschland oder dem EU-Land?
Ja.
Oder wenn er Krebs hat oder was weiß ich?
Also nächstes Mal zur Frage 1. Im Moment wohne ich überwiegend oder eigentlich nur noch wieder in Deutschland. Mein Hauptwohnsitz ist seit 1,5 Jahren Deutschland in 2 Brücken. Warum? Ich könnte wohnen, wo ich will. Ich bin Rentner. Ich könnte in Kuba leben. Ich könnte, egal, wo auch immer, wohnen, wo ich will, wo es nicht zu teuer ist. Also in Silicon Valley war ja mal mein Traum als IBMer. Wenn du die Rente hast, gehst du dann Silicon Valley, lebst da. Das kann ich mir nicht leisten. Also die Steve Jobs, die haben die Preise versaut. So. Also heute lebe ich als Rentner in 2 Brücken. Warum? Ich habe Verantwortung, habe Frau und die hat eine Tochter. Oder wir haben eine Tochter, ist ihre Tochter, aber ist wie meine Tochter. Die geht zur Schule, die kriegt Stabilität, die lernt Deutsch, die wird immer besser, die integriert sich. Und also das ist der Hauptgrund eigentlich, weshalb wir hier wohnen. Ich habe ein tolles Haus, ein altes Haus, also toll heißt ein altes Haus, mit unheimlich viel Liebe gemacht und immer wieder durch meine Frau jetzt auch ergänzt mit Atmosphäre, wo wir uns wohlfühlen. Wir freuen uns jetzt schon wieder, wenn wir morgen heimkommen und ich mache von den 3 Öfen, die ich im Haus habe, 2 an und wir trinken Gläschen Rotwein und die Johanna bereitet dann das Holzbrett vor mit Käse und mit Traube. Also wir genießen dieses traute Heim, dieses Kitschige, was für uns Glück bedeutet. So, also das ist, wir wohnen jetzt wieder hier. Warum? Weil wir eine Tochter haben, die hier Stabilität braucht für die Zukunft. Das hat sie hier mehr als in Kuba. In Kuba ist in 20 Jahren die gleiche Scheiße. Entschuldigung, warum soll sich da was ändern? Es ist so. Meine Spekulation. So, Gesundheitssystem. Ach so, vielleicht noch zur Ergänzung. Also als Tourist in Kuba zu leben, ist eine Sache. Aber wenn man drüben lebt, wie ich als jemand, der zwar mit der Touristenkarte da lebt, 3 Monate begrenzt, aber ständig da ist wie soll ich sagen, Dinge besorgen muss, ein bisschen Wohlstand haben will, ein bisschen Atmosphäre haben will, dort findet das Leben in der Straße statt. Wenn das Wetter toll ist, ist Kuba ganz toll. Nur wenn die Irma da ist, 2 Wochen, und es regnet nur und sie sitzen in ihrer Wohnung, wo sie erstens mal kaum, vielleicht hat man mal ein Buch mitgebracht, das ist eine Frage vom Gewicht oft, also man kann dann schon lesen, aber das Fernsehprogramm, das können Sie ja vergessen. Ich habe immer eine Platte dabei mit Dokumentationsfilmen von Arte oder von Dreisat, also ich bin jetzt nicht unbedingt intellektuell, aber ich gucke keinen Gewaltfilm oder so. Ich habe da immer Sachen dabei für meinen Kopf, wenn ich drüber bin und gucke dann diese Filme, weil wie gesagt, wenn es in Kuba regnet oder Havanna, es ist nicht schön. Also in der Wohnung dann, die ist ja nicht so gemütlich wie das, was ich kenne. Ne? Also das sind, und dann, wenn man was, ich habe eine Zeit gehabt, da habe ich immer Husten gehabt, nicht wegen der kubanischen Zigarre. Ich hätte immer müssen so Caramelitos mir besorgen, so Eukalyptusguts, ja. Die kriegst du hier natürlich leicht. Jetzt besorg dir die mal in Kuba. Erstmal da musst du in die Richtung und was anderes kriegst du hier. Also um dort zu leben, musst du schon mit Einschränkungen leben. Es ist nicht schön. Es ist nicht so wie bei uns. Wir haben ja hier alles. Es geht ja nicht nur, dass man alles kaufen kann. Wir haben wirklich hier ein tolles Heim. Ne? Wenn ich sowas in Kuba hätte, vergleichbar, wäre es ein anderes Thema. Aber das habe ich nicht und strebe ich auch nicht an. Ich kann ja rüber, wenn ich will, oder mit der Somaida, mit meiner Frau. Das ist ja so. Zweite Frage. Auch da muss man unterscheiden. Es ist ja bekannt, dass das kubanische Gesundheitssystem vergleichbar ist mit dem europäischen. Ich zitiere jetzt einfach mal so, was die Reiseführer schreiben. Also sie haben gut ausgebildete Ärzte. Und als Tourist, sage ich mal so, wenn ich krank werde, Jana, geh mal nicht auf die Eier. Wenn ich als Tourist, ich hatte mal ein Problem, ich glaube, es war Husten auch, wenn man da krank wird, und da wird man da schon rumgereicht im Krankenhaus, da kriegt man sogar jemand, so einen Rentner, ich habe eine Rentnerin, also ich behaupte mal, aufgrund des Alters war es eine Rentnerin, die war bestimmt 65, 70 Jahre, die hat mich überall hingebracht. Ich wurde da so richtig rumgepippelt als Tourist. Warum? Ich zahle ja mit richtigem Geld. Ich gehöre ja nicht dem Gesundheitssystem an, das nichts kostet für die Kubaner. So, also man wird da als Tourist gut betreut. Ich wollte mir da die Augen operieren lassen, also diese, ich habe so, jeder ab 40 oder viele haben ja Sehschwäche, das wollte ich korrigieren lassen. Bei uns gibt es ja diese Möglichkeit für 5.000 Euro, glaube ich, die Auge da mit Lasertechnik. Da sagt die Dame, da war man in Marianao, so meinte ich. Also ich habe gedacht, okay, fragst mal, was kostet. Dann hat die gesagt, also das im Moment ist ja aktuell, dass man praktisch 3 Sehschwächen pro Auge, also die Fernsicht, die Mittelsicht und die Nahsicht mit einem Schnitt, Laserschnitt da wegmachen kann in Europa. Das ist offenbar der Status und das kostet so um die 5.000 Euro. Wir haben die Technik nicht, also wir können das nicht machen. Wir können zwar die alte noch machen, aber das würde ich jetzt nicht empfehlen, sagt die. Gut, jetzt, ihr seht ja, ich habe immer noch meine Brille, da sind Flecke drauf, da gucke ich immer drum rum. Hab's also nicht machen lassen. Also Touristen muss man unterscheiden, die zahlen mit Geld, da wird man anders behandelt als die Kubaner. Die haben nochmal Theorie und Praxis, alle medizinische Versorgung, das ist alles kostenlos, nur wo es hakt, es sind halt die Medikamente. Also die stellen einige Sachen auch selbst her, haben offenbar auch Mittel erfunden, letzte Jahre gegen Krebs, wobei ich jetzt nicht genau was weiß, was sie erfunden haben. Der Chavez, Hugo Chavez aus Venezuela, wurde ja in Kuba behandelt gegen Krebs. Also Kubaner und Touristen muss man unterscheiden. Nochmal, im Reiseführer steht drin, ist vergleichbar mit europäischem Niveau. In der Theorie mag das stimmen. In der Praxis stelle ich die große Frage. Bei meiner Frau haben sie die Knie untersucht und haben gesagt, die hätte solche Fehlstellungen. Jedes Knie müsste 2-mal operiert werden. Das hat natürlich einen Hintergrund. Das muss ja einer bezahlen. Die wissen ja, dass die Sponsor hat. Also müsste pro Knie 2-mal operiert werden. Da habe ich gesagt, so, dann machen wir langsam. Kannst ja noch laufen. Und da sind wir in Deutschland zum Arzt, der hat so untersucht, der hat gesagt, die Knie sind halt so absolut normal. Es gibt Leute, die haben so Knie, es gibt Leute, die haben so Knie, sie hat halt so Knie, absolut normal, nichts Also muss man alles so ein bisschen abwägen und schauen, ne? Was ist da dahinter. Ne? Und Gott sei Dank haben wir es nicht gemacht. Gell? Ja. Nee, die wollte natürlich Geld verdienen, ist klar. Ne? Ne? Ja. Virginia, mittlerweile verstorben. Sie habe ich auch in ihrem Haus, ist für mich auch ein tolles Foto, weil ich die Frau, die spricht 5 Sprachen, die ist aus Martinique, lebt in Havanna, war früher Direktora bei einem ganz damals in den 40er Jahren ganz bekannten Sänger. Die Musik bei denen ist ja eine der Musikrichtungen, ist ja Trova, also die Trovaduren, die auch haben, und sie war da die Direktora und war da ganz, ganz wichtig. Ne? Ganz tolle Persönlichkeit, bei der ich öfter war, auch bei ihren Söhnen in dem Haus da. Also man lernt dann die Leute kennen, auch da ist Sympathie. Also nur, geht ja nicht, dass man jetzt, ich helf denen auch immer. Also gebe ich die Söhne, kaufe ich dann ein Bier oder 2 oder 3, also hier ist der $5, kauft aber oder was. Wo ich immer ein bisschen helfe, aber deshalb sind die nicht nett, die sind halt so. Ja, also sie machen das nicht jetzt, um da, also die Leute, natürlich gibt es andere, ich habe es ja vorhin erwähnt, die kennen dann ein paar Brocken Englisch. Das Ziel ist immer mit jedem angefangenen Satz, dass hin rauskommt, jetzt kannst du mal Bier kaufen, jetzt sind wir ja in 2 Minuten Freunde geworden. Also ein Satz ist zum Beispiel, where are you from, welcome to my country, und where are you from, ich, Deutsch, ist einer, das ist ein gutes Thema. So ein bisschen dicker. Immer wenn ich da um die Ecke gehe, unten am Hafen, da sieht er mich von Weitem, dann holt er die Zigarette oben raus aus seinem Hemd, kloppt die auf, holt eine und fragt mich um Feuer. Und beim 5. Mal habe ich zu ihm gesagt, sag mal, irgendwann nach Wochen, sag mal, kennst du mich noch nicht mittlerweile? Immer machst du die gleiche Bewegung, immer willst du Feuer haben, immer fragst du mich, wo ich herkomme, immer erzähle ich dir, ich bin aus Deutschland, dann erzählst du mir, du kennst den Bägebauer. Also das Thema ist immer das Gleiche. Die haben alle ihre eigene Story, um so ein bisschen was zu haben. Ne? Also wie gesagt, das sind so, gehört auch zu Kuba, zu Havanna dazu. Und das ist halt die Virginia, mittlerweile verstorben, damals war sie 97 schon, ja.
Im Bild war sie 97?
Ja, ja, ja. Also sie ist am 18. Dezember im letzten Jahr verstorben. Warum? Weil ich am 17. bei ihr war, ich habe ja die Fotos, nicht das Foto, das ist schon länger gemacht. Am 17. war ich bei ihr, da habe ich die Timestamp, da hat sie sogar für mich ein Lied gesungen, hat sie so Kleid angezogen, nur so drüber gehängt und hat dann My Bonnie is over the ocean gesungen. Ich habe das auch als Video mit ihren 2 Buben. Ich hätte ja noch Bilder, ich könnte die jetzt auch zeigen, ich müsste sie suchen, aber da kommt man vom Hundertste ins Tausendste. Und dann habe ich die Jungs mal getroffen. Und dann hat er gesagt, nee, die Mutter ist einen Tag später gestorben. Also nicht, weil ich dort war. Die wäre wahrscheinlich sowieso gestorben. Aber unheimlich gute Beziehung zu solchen Menschen, halt, die sich zufällig halt ergeben. Ne? Das ist jetzt Thema Transport.
Hat sie ein Bild fragen?
Gerne.
Hat sie das Kleid für Sie quasi angezogen?
Das nicht, nee, das nicht.
Also
das nicht. So war die, ich meine, es ist natürlich hier die Farben, das Rot. Aber an dem anderen Besuch hat die so ein gelbes Kleid drüber gehängt, also nicht angezogen, und hat dann My Bonnie is over the ocean. Ich habe das auch als Video irgendwo mir kundgetan oder mir dargeboten mit ihren Jungs. Ne? Also sie war mal ganz berühmt. Das Foto, das ist jetzt entstanden in einem Camion, also ein Lastwagen, der auch als Transport benutzt wird. Da kommen Touristen selten in die Situation, so Fotos zu machen. Ja. Aber das zeigt halt, das ist der Alltag da drüber, ne? So, um von A nach B zu kommen. Ne? Das Bild hängt, glaube ich, aus, Wolfram. Ja. Das hat auch eine eigene Geschichte. Das ist ganz klein wenig gekroppt mit dem 35 mm. Mir blieb auch keine Wahl. Ich habe den gesehen und bevor der im Schatten verschwindet, wollte ich dann auch unbedingt ein Bild machen, bin hinterhergerannt mit meiner M9 und mit dem Summicron und habe eine gerade noch so erwischt. Und das ist das einzige Bild, was ich gemacht habe. Und das ist auch das Beste, weil, wie gesagt, das Einzige, der wäre dann im Schatten verschwunden. Also 2 Schritte weiter und es wäre dieser Glanz auf diesem Anzug. Also der ist ein Mitglied dieser vom Barrio Chino, also chinesisch abstammend. Hier steht ja auch Bar Pekin, wie man das sieht. Ne? Und der war morgens da zu seinem Qigong oder was auch immer. Wer kennst du aus? Jürgen, du kennst doch aus da. Also, und da ist er dann nach Hause gegangen. Ne? Also es war so Schnappschuss, gerade im letzten Moment noch. Ne? Der Luis, also viele kenne ich ja wirklich persönlich. Der Luis, der ist, das hat natürlich wieder, haben wir das aufgehängt? Nee. Das hat natürlich auch eine eigene Geschichte, warum. Das Foto habe ich gemacht mit der Leica Q. Der repariert Autos und der hat an dem Tag hat der mit der Flex geschafft. Wisst ihr, was er? Mit der
Flex haben wir hängen, wo man die Flex sieht.
Von ihm? Ja. Ah, also er hat an dem Tag mit der Flex geschafft. Da sieht er, dass es nicht gelogen ist, was ich erzähle. Also er hat mit der Flex geschafft und hat dann die Funken, die sind auf mein Leica Q geflogen. Von aufs Objektiv. Auf das Summilux 1.7 28 mm. Habe ich dann abends gesehen, ach du Scheiße, was ist denn passiert? Habe ich dann der Uwe Stiller geschrieben. Herr Stiller, so und so, was mal heute passiert ist, kann man da die Frontlinse austauschen? Dann hat er geschrieben, also Frontlinse austauschen ist nichts, das ganze Objektiv kostet 1.500 Euro. Dann, ach du Scheiße, 1.500 Euro. Ja gut, da bin ich natürlich schwanger gegangen mit diesem Thema. Ne? Wenn du heimkommst, was machst du jetzt? So, aber liebe Gott wacht ja auch über mich. 3 Tage später wurde ich überfallen und dann haben sie mal die Leica-Kuh geklaut. Und zwar war da Fumigation, also das heißt, die machen dann wegen dem Zika-Virus, fahren die mit so Tankwagen durch die Straßen und dann kommt dann so übel riechender Rauch raus, also übel heißt wie so Diesel. Geschmack hätte ich beinahe gesagt, also rau. Der kommt da raus und dieser Rauch, der steigt dann hoch und ist natürlich für Fotograf abends in der Abendsonne, so um 4 Uhr, unheimlich interessant. Dieses Licht, dieser Rauch, diese Kinder, die da spielen und da rumspringen. Und ich habe da Fotos gemacht dann. Ne? Und nur der Rauch, der hat dann die Eigenschaft, wenn der oben ist, dann setzt er sich wieder ab und dann kommt er wieder runter. Und das ist wie wenn jemand die Lichtschalter ausdrückt. Also man sieht dann nichts mehr. Und das haben dann ein paar ausgenutzt und haben mich zusammengeschlagen. Und da lag ich auf dem Boden, hatte die Kuh mit diesem besagten Makel und ich lag auf dem Boden, dann hat er die Kuh gehabt und ich hatte den Riemen noch auf dem Boden liegen, ich lege mich jetzt nicht hin, ihr müsst euch vorstellen. Also ich hatte den Riemen noch, den einen, und er hatte die Kuh mit dem Riemen zu mir und ich habe da Hilfe schreiend ihn angeschaut nach der Devise, hoffentlich zieht er nicht nochmal. Und dann hat er nochmal gezogen, dann war die Kuh fort. Also die Leica-Kuh. So. Jetzt war natürlich im ersten Moment Schreck. Polizei, Kamera weg, Rucksack weg. Die kamen dann zu zweit und zu dritt. Da sollte ich die Beschreibung abgeben auf die Polizei. Da sage ich, also die waren so 3 Meter groß vielleicht einer. Also riesig, weiß, schwarz oder Mulatte. Nee, ich glaube, die waren dunkel, ja. Ob ich sie wiedererkenne, die sehen ja alle gleich aus, wahrscheinlich nicht. Also ich war 3 Stunden auf der Polizei, haben sie mich verhört. Ich habe Protokoll mitgekriegt in Spanisch. Dann wurde ich zum Krankenhaus gebracht, weil die Hose waren ja auch kaputt. Man hat ja heute die mit dem Riss drin, nur die waren, ich mache die Dinger ja nicht mit, diese modischen Gags da. Nur die waren hinterher dann kaputt, hat geblutet die Knie. Krankenhaus, wurde ich untersucht und dann hatte ich nach 3-4 Stunden so diesen Abschlussbericht in Spanisch. So. Dann kam ich heim irgendwann, ein paar Wochen später, und habe diesen Schaden gemeldet bei der Allianz, wo ich meine erweiterte Hausrat habe. Also erweitert heißt, es ist nicht nur in meinem Haus alles versichert, sondern auch, wenn ich weitergehe auf der ganzen Welt praktisch, ist die Kamera oder diese Artikel oder diese Gegenstände sind versichert. So, dann habe ich das eingereicht, Schade so und so hoch, weiß nicht, 6.000, 8.000 Euro. Und mit dem Polizeibericht in Spanisch. Und da habe ich nichts gehört. Nach 4 Wochen, ich war damals dann im Schwarzwald mit meinem Freund Albert, klingelt mein Handy. Ja, Herr Figueredo, hier ist der Herr so und so von der Allianz in Duttweiler, im Saarland. Erzähl es doch nochmal, wie war denn das damals da mit der Kamera? Da habe ich gesagt, und so, das war so, wie ich es euch jetzt erzählt habe. Da sagte er, das Problem ist nämlich, wir haben keinen Übersetzer gefunden, der das übersetzt. Ich überweise Ihnen das Geld am Montag. Und dann war das Thema durch mit der Kuh. Ja, so hat jedes Foto eine Geschichte.
Jetzt hoffen wir, dass der die einreicht zum Reparieren.
Ja, da ist die Frage, was macht er mit der Kuh? Ja, der verkauft die nächste Tag für $40 in die Straße. Das ist ja klar. Ne? So, das ist der Sohn von dieser Virginia, die ich gerade hatte. Johanna, warte schon noch ein bisschen, Johanna? Oder sollen wir Schluss machen?
Nicht weitermachen.
Ja, die kennt natürlich die Geschichte alle.
Und der da mit dem, in der Schnupftröte, oder? Oder was macht der?
Wer?
Der mit dem Löffel?
Mit dem Löffel?
Der Kokain aus, der rechts.
Nee. Das ist der Alexander. Das ist der Alexander. Das ist Reis. Hier ist die Reis. Das ist der Alexander, der Sohn. Nee, der Enkel von dieser Virginia, die Frau in dem roten Sessel, in der roten Couch.
Ja.
Ja, also wohne die, so hause die, oben regnet es rein. Also ist, ja. Und ich suche ja nicht das Elend darüber, aber manchmal kommst du nicht drum rum. Ne? Michel, sind wir fertig, oder? Sollen wir Schluss machen?
Ja.
Ja? Hier vielleicht noch Schönes aus Santiago de Cuba. Gut, also ich kann euch noch Fotos zeigen ohne Ende. Machen wir das als letztes. Das ist unsere Freundin, Somaida Salma de Armas.
Ah ja. Schwierig ist diese Leica.
Ist schwierig, ja?
Guck. Das ist wie deine, guck.
Ja, lassen wir das mal als letztes Bild. Das war auch der Robin Young aus Canberra, also der ist eigentlich aus Hongkong, lebt in Canberra, macht seine Fotos für die Wettbewerbe und das ist ein gestelltes Foto halt im Haus. Da ist es, in dem Haus ist es also wirklich so, als wäre vor 70 Jahren hier nichts mehr bewegt worden. Da ist alles noch, wie man hier sieht, unverändert und zwar das ganze Haus die hier drin. Und da haben wir dann die Salma de Armas bestellt. Die Salma de Armas ist eigentlich ein Mann, eine Drag Queen, und haben hier so ein paar Fotos gemacht. Das ist die Dame des Hauses, deren Mann war Botschafter in verschiedenen Ländern. Da ist er um die Welt gekommen, aber mittlerweile ist er verstorben. Und die ist so ein bisschen das Hausmädel hier. Ja, also ist ein ganz anderes Fotos als meine Geschichten, aber es gehört halt auch dazu. Gut, also ich wäre noch lange nicht am Ende, aber ja.
Da oder die Flaggen, was auch immer. Wie ist die Beziehung der Leute dort? Sind das Verwandte von oder haben die Verwandtschaft in Amerika oder warum haben die diese Sympathie?
Ja gut, Amerika ist mal gerade 90 Meilen weg, also Florida. So, also die haben eine gewisse Hassliebe zu den Amerikanern. Und wenn man Kubaner unter vier Augen spricht, dann sagt er, also an der Amis, es gibt ja nur zwei Sachen, die ich nicht leiden kann an denen. Das, was die sagen und was die tun. Also es ist wirklich so eine Hassliebe. Die lieben natürlich die Amis, wenn sie kommen und Geld bringen. Und dann haben die überall diese amerikanischen Symbole. Also hier, das haben wir jetzt hier gehabt, ne? Diese T-Shirts, die werden wahrscheinlich in China gemacht. Oder hier habe ich noch den Junge da, er hier mit seinem Hemd, ne? Also das ist wirklich so eine Hassliebe, der Bruder aus dem Norden. Ne? Ja. Ja.
Wenn sie das Geld
hin, also das war ja vor Jahren nicht so, wie das im Kommunismus halt auch war, überall. Das heißt, heute ist es so, wenn die Kubaner ein Visum bekommen und Geld haben, können sie ausreisen. Nur Visum zu bekommen ist nicht so einfach. Also dieser Maider war bei mir, bevor wir verheiratet waren, zweimal in Deutschland, jeweils ein Vierteljahr. Und das war ja unser Leben, ob wir hier sind oder da, ist egal, waren wir halt mal hier, haben den Winter genossen oder den Sommer genossen. Kuba ist ja immer Sommer, nur als Deutscher immer Sommer, wissen Sie, wie das ist? Das ist wie ständiger Sex. Irgendwann sagen sie auch, lass mal heute mal Ruhe. Und so sind wir immer ein bisschen gependelt und dann wollte man die Johanna mitnehmen. Und da hat die deutsche Botschaft gesagt, damals war diese Invasion von den Kriegsflüchtlingen nach Deutschland und Deutschland reagiert ja binär, ja oder nein. Da haben die gesagt, wir machen alles dicht. Jetzt kommen wir auch nicht mal mehr die rein, die wir schon mal da waren und gute Vorsätze haben. Also haben uns praktisch die Einreise, oder ihr und ihrer Tochter, die Einreise verweigert. Also kein Visa mehr bekommen. Aber so ansonsten, wie gesagt, wenn sie Visa bekommen und Geld haben, dürfen sie reisen. Aber nochmal, muss man verstehen, sie haben kein Geld. Ein Pass kostet $100, ein Reisepass. Verdienst ist 18 bis 20 Euro im Monat. Oder jetzt haben wir ja vorhin gesehen, Staatsangestellte haben jetzt 70% der Erhöhung gekriegt auf $30 im Monat. Da kannst du nicht gerade so einen Pass kaufen. Also das Geld ist einfach nicht da. Ne? Und ja, aber nochmal, das hat sich aber geändert vor etwa, na, ich sag mal, 8 Jahren gefühlt jetzt. Ne? Vorher war das Ausreise, war nur, wenn sie verheiratet waren im Rahmen der Familienzusammenführung. Aber Visum bekommen ist schon schwer. Ne? Ich wollte für diese Maida ein Visum bekommen. Ich war jetzt in Südkorea, dass sie nach Südkorea kommt, aber da gelten die gleichen Gesetze. Weil sie meine Frau ist, darf sie alleine, darf sie da nicht mit, sondern sie braucht deutscher Pass oder muss Arbeit nachweisen in ihrem Land, was sie nicht kann. Sie lebt ja jetzt hier, also alles ist nicht so einfach. Ne? Also wie gesagt, das ist so, ja. Ja. Fragen, die noch keiner gestellt hat?
Antworten, die du gerne geben möchtest, auf ja. Fragen, die noch keiner gestellt hat?
Beantworten wir doch Fragen, geben wir doch Antworten auf Fragen, die gar nicht gestellt wurden.
Ja.
Ja. Ja, also ich hätte noch viele, viele Bilder zu zeigen und jedes hätte irgendwo eine Geschichte. Aber ich glaube, wir lassen es mal hier, weil sonst wird auch für uns zu spät. Wir haben eine lange Reise hinter uns, gell, so weiter. Ja. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht, ein bisschen hinter die Kulissen geschaut. Das war ja das Ziel, euch ein bisschen mehr zu erzählen als das, was im Reiseführer steht. Der beste Reiseführer ist übrigens der hier nach meiner Fassung. Das ist der Rough Guide für Kuba. Also wenn Sie mal. Ja. Gut, also nochmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit, für den Besuch. Es ist mir eine Ehre, da gewesen zu sein. Dankeschön.